Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TachoCast. Ihr hört den Profi-Talk zu Lenk- und Ruhezeiten mit Sascha Walter und Götz Bock. Dieser TachoCast wird präsentiert von Jorla, Ihrem Partner für die Logistik der Zukunft. Ob Fuhrparkmanagement, Telematik, Maut- und Tacholösungen oder digitale Abrechnungssysteme. Jorla ist Ihr Komplettanbieter für die moderne Transportwelt. Jorla. Changes for a better future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Sascha.
Götz. Stefan.
Hallo.
Bist du da?
Hallo. Servus. Guten Tag.
Schön, dich zu hören.
Danke, gleichfalls.
Wir haben uns ja kurzfristig entschlossen, nachdem wir Folge 1 aufgenommen haben, wir haben noch so viele Fragen, dass wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch eine Folge mindestens, aber ich denke, es könnten auch vielleicht noch zwei werden oder drei. Es ist so spannend und es sind einfach so viele Fragen, die geklärt werden müssen, wo du uns informieren musst. Und deswegen machen wir direkt heute weiter. Aber du bist jetzt wir nehmen ja heute auf, du bist aktuell ja in der Schweiz. Mhm. Ja, schön. Ja, okay, ich würde sagen, wir steigen mal ein.
Ja, weil wir haben ja das ganze Kernthema hier des TachoCast noch nicht wirklich angesprochen. Also das ganze Thema Lenk- und Ruhezeiten, das ist auch von hoher Komplexität, wie wir festgestellt haben. Und vor allem, du hattest ja schon angesprochen, Stefan, es gibt Unterschiede zwischen Kanada und den USA. Es gibt innerhalb Kanadas nochmal Unterschiede. Also da steigen wir jetzt mal ganz entspannt und gemütlich ein und lassen dich mal ein bisschen berichten. Also vielleicht gerade dieser Themenkomplex, dieser unterschiedlichen Regelungen. Du kannst ja vielleicht einfach mal erzählen, welche Regelungen es da so gibt, wie die sich dann auch im Detail ein bisschen unterscheiden, dass wir da mal einen Gesamtüberblick kriegen.
Ja, das ist eigentlich so, für den kurzen Überblick ist es eigentlich relativ simpel, sage ich jetzt mal. Also in Kanada dürfen wir pro Tag 13 Stunden fahren und wir müssen 10 Stunden Pause pro Tag, sprich von Mitternacht bis Mitternacht, einhalten. Sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Morgen um 6 Uhr meinen Tag beginne, dann müsste ich eigentlich abends um 8 Uhr Feierabend machen. Aber wenn ich dann natürlich dazwischen noch 3 Stunden oder 2 Stunden Pause mache, sage ich jetzt mal, dann verschiebt sich natürlich auch der Feierabend dann nach hinten. Also von dem her, es braucht einen Moment, bis man da wirklich reinkommt. Das kanadische System ist ein bisschen komplizierter, aber wenn man es mal draußen hat, dann geht es eigentlich wieder. In Amerika ist es dann ein bisschen einfacher aufgebaut, und da sind es auch weniger Stunden. Da darf ich lediglich 11 Stunden pro Tag fahren, muss dann wirklich auch 10 Stunden Pause machen. Es gibt da aber auch eine Regelung, dass man das verkürzen kann, die Nachtruhezeit, auf 8 oder sogar 7 Stunden. Aber das wird dann ein bisschen kompliziert für den nächsten Tag. Aber es geht zum Teil auch. Also wenn es mir hilft, mache ich es auch. Und wenn es mir nicht wirklich viel hilft, dann lasse ich es dann auch. Ja, und das sind eigentlich die Hauptregelungen, die wir eigentlich regelmäßig gebrauchen und dann natürlich, was der Norden dann im Endeffekt noch anbelangt. Und da ist dann nochmal eine andere Schuhnummer.
Ja, ich würde jetzt gerne einmal reingrätschen. Du hast gesagt pro Tag. Wir haben ja hier bei uns den 24-Stunden-Zeitraum, der maximal zur Verfügung steht in der Ein-Mann-Besatzung. Du hast jetzt auch von einem Tag gesprochen, aber ich verstehe es richtig, du meinst damit den Kalendertag, der also quasi um 0 Uhr beginnt und um 24 Uhr endet. Und an diesem Kalendertag hast du eben diese 13 Stunden Lenkzeit zur Verfügung. Ist das richtig?
Richtig, das ist so, ja, ganz genau.
Okay.
Okay, und das heißt aber, die Tagesruhezeit, die dann zu diesem begonnenen Kalendertag dazugehört, die muss dann auch vollständig innerhalb dieses Kalendertages abgeschlossen sein. Oder darf die dann?
Genau.
Ja, also mehr, ganz genau. Mehr Erholungszeitraum dürft ihr ja wahrscheinlich auch einlegen, als ihr müsst. Aber du musst also auch darauf achten, dass wenn du jetzt da morgens um 2 begonnen hast zu arbeiten, dass du dann halt bis 24 Uhr das auch alles wieder drin hast. An
ganz
Zeit.
Genau. Ja, okay. Ja, ganz genau. Ja.
Aber ist ja schon ein bisschen schwierig, wenn man jetzt sagt, wir machen einen ganz normalen Arbeitstag in Anführungszeichen. Wir starten morgens gemütlich um 8:30 in den Tag. Dann, wie läuft es in so einer Konstellation? Wenn du jetzt da ja, am frühen Vormittag anfängst zu arbeiten und dann eigentlich deine Lenkzeit auch ausreizen willst, wie funktioniert das dann in der Praxis?
Gut, wenn ich natürlich um 8 Uhr beginne, dann kann ich den Tag eigentlich komplett ausreizen. Also dann kann man bis Mitternacht oder halt eben auch ein bisschen drüber fahren dann. Aber dann, eben wenn man dann, sobald ich dann über Mitternacht drüber fahre, dann nimmt es mir das vom nächsten Tag wieder weg. Es gibt ja auch solche, die das machen, aber es ab und zu mache ich es jetzt auch. Also es ist einfach, es macht es dann ein bisschen komplizierter
Komplexität müssen wir dann noch ein bisschen aufschieben, da müssen wir dann also ja. Im weiteren Verlauf dann doch nochmal tiefer einsteigen. Weil für mich ist es, also dieses Kalendertagskonstrukt, das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Okay, aber da gehen wir noch ins Detail.
Yes. Jetzt haben wir gesagt, warte mal, eine Frage habe ich noch, weil du sagtest, du darfst die tägliche Ruhezeit, die du einhalten musst, darfst du reduzieren unter bestimmten Voraussetzungen. Wenn das ja zu komplex ist, müssen wir gar nicht so doll drauf ein. Ich würde nur wissen, wenn du diese Zeit reduzierst, musst du das, was du weggenommen hast, musst du es irgendwie wieder ausgleichen oder kannst du einfach sagen, so, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl in der Woche oder in einem entsprechenden Zeitraum, wo ich die tägliche Ruhezeit reduzieren kann?
Also, es ist nicht so, dass ich es reduzieren kann, aber ich kann es aufteilen.
Okay.
Aber jetzt grundsätzlich, jetzt zum Beispiel auf die amerikanische Regelung, dort ist eigentlich 10 Stunden. Also wenn ich nach 10 Stunden habe ich wieder volle 11 Stunden Fahrzeit und das ist dann, ich sage jetzt mal, die einfachste Variante. Und das, was ja auch relativ viele machen. Ich kann jetzt jedoch, sage ich jetzt mal, ich bin irgendwo bei einer Abladestelle und die lassen mich für x Stunden warten an der Rampe. Dann kann ich jetzt in den sogenannten Sleeper Berth, sprich mache Pause in der Kabine. Und wenn ich diese 2 Stunden Sleeper Berth mache, dann wird meine Schichtzeit um 2 Stunden verlängert. Mhm. Und sagen wir, jetzt einfach mal grob gesagt, nach 7 Stunden Lenkzeit mache ich diese 2 Stunden Pause, dann lade ich ab und dann fahre ich noch den Rest vom Tag aus. Dann muss ich in der folgenden Nacht nur 8 Stunden stehen bleiben, kriege dann aber am nächsten Morgen nur diese 7 Stunden zurück, wo ich am vorherigen Tag gefahren bin, bis ich die 2 Stunden gemacht habe. Und dann muss ich wieder 2 Stunden stehen bleiben. Muss ich diese 2 Stunden Pause wieder machen. Es ist dann eben, es kann zu einem Vorteil werden, es kann aber auch zu einem Nachteil werden. Wo ich persönlich jetzt den Vorteil sehe, ist, wenn ich jetzt länger warten muss zum Laden oder Abladen oder so und wirklich 2 Stunden Pause reinkriege, da ziehe ich den Profit einfach raus, dass mir die Schichtzeit verlängert wird um 2 Stunden. Und bleibe dann aber meistens, also sage ich zu 99%, bleibe ich dann aber in der folgenden Nacht trotzdem 10 Stunden stehen, damit ich am nächsten Tag wieder die volle 11 Stunden habe, ohne dass ich die 2 Stunden Pause irgendwo mitten im Tag machen muss, die mir vielleicht nicht wirklich gelegen kommt. Man kann da ein bisschen jonglieren, man kann ein bisschen spielen damit, aber ich persönlich bevorzuge gerade in Amerika, dass ich diese 10 Stunden stehen bleibe, weil dann habe ich einfach, dann muss ich am nächsten Tag auf nichts wirklich Rücksicht nehmen. Und ja. Das ist dann.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn du die gesplittete tägliche Ruhezeit durchführst, du hast gesagt 2 Stunden. Also bei uns ist es ja so, wenn ich splitten möchte, sind die einzelnen Blöcke der Ruhezeit ja festgelegt. Also dann wird gesagt, okay, der erste Block 3 Stunden, der zweite Block mindestens 9 Stunden. Das habt ihr nicht. Also du kannst sagen, ich mache jetzt 2 Stunden, weil das hattest du ja in dem Beispiel. Ich mache jetzt 2 Stunden Ruhezeit. So, und dieser Block ist nicht festgelegt, dass man sagt, du musst jetzt 2 Stunden, du musst jetzt 3 Stunden, das ist nicht. Also das, was du...
Doch.
Okay.
Doch, also es gibt eigentlich nur 2 Arten vom sogenannten Split Sleeper Berth. Das ist 7 und 3 oder 8 und 2.
Okay, 7 und 3,
okay. Ja, weil das, ich habe mir natürlich auch so ein paar YouTube-Videos und so angeschaut und versucht, mich ein bisschen einzulesen, aber die Begrifflichkeit, die du ja auch schon jetzt mehrfach verwendet hast, Stefan, mit da kriege ich was zurück, das ist, glaube ich, schon so ein grundsätzlicher Systembruch zwischen dem EU-System und dem, was ihr da in Nordamerika macht. Weil bei uns gibt es ja nicht die Situation, dass ich irgendwas zurückbekomme. Also ich habe mir das auch mit den Wochenruhezeiten, also es ist wirklich... eine andere Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich glaube, dieser Grundgedanke, wie man das Ganze strukturiert und wie das aussieht, ist wirklich grundsätzlich anders. Mhm. Also bevor wir jetzt noch weiter in Details gehen, würde es mich nämlich auch noch interessieren, hast du mal was von Mexiko gehört? Also sind dort die Regeln auch so in dem grundsätzlichen Gedankensystem wie USA und Kanada verortet oder haben die noch mal was anderes?
Wie kommst du auf Mexiko?
Ja, das interessiert mich halt. Was ist denn los? Ich meine, es gehört ja auch zu Nordamerika.
Es gehört einfach zu Nordamerika, das ist so. Und nein, also es gehört, Mexiko gehört zu Nordamerika, das ist so. Ich habe mich da mal versucht, ein bisschen reinzulesen, aber ich habe dann nicht wirklich die Antwort bekommen, die ich eigentlich wirklich gesucht habe. Mhm. Man sieht aber schon auch hier und da, je mehr, dass man Richtung Süden fährt, sieht man auch LKWs mit mexikanischen Kennzeichen, das gibt es. Also die sind auch in Amerika zum Teil unterwegs. Mhm. Aber grundsätzlich kanadische oder amerikanische Firmen, die fahren grundsätzlich nicht nach Mexiko. Das hat dann aber wieder versicherungstechnische Gründe, weil da halt einfach die Chance, wenn die halt ein kanadisches oder amerikanisches Fahrzeug sehen, da sind halt sehr viele Überfälle, die passieren. Und darum wird da relativ viel umgeschlagen an der Grenze, wo der Amerikaner und der Kanadier gar nicht weiter fährt. Oder dass da auch Auflieger ausgetauscht werden. Und das ist halt auch relativ häufig der Fall. Darum ist irgendwie das Ganze mit Mexiko, das ist irgendwie.
Ist schon noch nicht in die Verlegenheit gekommen, wirklich dich damit beschäftigen zu müssen, weil man da nicht.
Nein, richtig, ja. Und es war ganz, ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, war mal eine Anfrage da von einem Kunden, für ein paar Ladungen nach Mexiko zu fahren. Da hat sich unsere Firma damals schlau gemacht darüber und da war die Versicherungssumme war es so dermaßen enorm hoch, dass sie gesagt haben, nee, das lassen wir. Das ist, das ja.
Also, ja, das ist ja schon witzig. Den nicht. Einfluss der Versicherung haben wir ja in der ersten Folge schon 2-3 Mal gehört. Dass es jetzt auch noch die Logistik insoweit stark beeinflusst, dass dann hier Verkehre gebrochen werden, ist ja schon spannend.
Ja, das ist
wie
so.
Wie weit in die USA fährst du? Also wenn man jetzt, so, du kommst jetzt ja aus Kanada, also fährst du bis in ganz nach Süden der USA oder wo ist so
überall, sagen
wir, die weiteste?
Also wirklich überall, also bis an die mexikanische Grenze, bis runter nach Miami, Florida, also wirklich überall hin, bis nach New York, einmal quer rüber. Also wirklich alles. Also das ist wirklich alles dabei. Und ich habe jetzt wirklich für mich der einzige, oder es gibt 2 Bundesstaaten, die ich noch nicht befahren habe. Der eine ist eigentlich, liegt auf der Hand, das ist Hawaii. Weil da halt einfach die ziemlich viel Wasser dazwischen ist. Ja. Und lustigerweise Vermont war ich jetzt noch nie, obwohl das eigentlich an Kanada grenzt, aber dahin habe ich jetzt bis jetzt noch nie geschafft, aber ist auch eher so ein kleiner Staat. Und sonst war ich wirklich in jedem Staat in Amerika und in Kanada fehlt mir eigentlich auch nur Prince Edward Island. Das ist eine kleine Insel, wo es aber selber als Provinz gilt. Und das andere ist natürlich Nunavut, aber da kommt man nur über Winter Roads, über Ice Roads eigentlich dahin. Und da ich ja das bekanntlicherweise nicht fahre, ist das auch nicht wirklich relevant für mich. Also von dem
her. Es ist ja trotzdem sensationell. Also wie lange, nehmen wir mal an, du fährst bis nach Florida. Wie lange bist du da unterwegs?
Also Florida sind es dann schon 4 Tage, wo ich unterwegs bin, ja. Also das ist, ja.
Aber one way, also nur hin und nicht.
One way, ja, natürlich. Ja, ja, richtig.
Also wir haben ja schon gesehen, du hast uns da ja noch ein paar Hintergrundinfos geliefert, dass ihr da durchaus auch mal, war das eigentlich Kilometer? Waren das 1100 Kilometer oder Meilen? Nee, Meilen waren das nicht, oder? Also in Kanada rechnet ihr mit Kilometern,
ja.
Oder rechnet ihr
ja,
mit Meilen?
Ja, richtig. Ganz genau. Und ich probiere auch, also ich mache auch grundsätzlich, ich sage jetzt mal, zu 99%, wenn ich dann meine Berichte mache auf Facebook und mit der Landkarte, auch mit Google Maps und das Ganze, schaue ich also schon, dass es in Kilometer angegeben ist. Weil es ist halt einfach, wenn man nicht mit den Meilen bewandt ist, dann kann man sich die Distanz irgendwie auch gar nicht vorstellen. Das ist, ja.
Aber das heißt, in so einer bis zu 13 Stunden, oder ich meine, USA sind ja dann nur in Anführungszeichen 11 Stunden Lenkzeit, aber so starke 1000 Kilometer sind dann schon regelmäßig drin. Weil in Kanada wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, oder?
Ja, also in Kanada, wenn man wirklich ein bisschen Flamme geben kann, liegen da 1250 Kilometer liegen da wirklich drin an einem Tag. Das ist, absolut durchaus möglich. Gerade, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie quer durch die Prärie durchfährt, wo praktisch kein Verkehr ist, du hast den Tempomat drin und einfach, du kannst es einfach laufen lassen mit deiner Geschwindigkeit, sage ich jetzt mal, von 105 Stundenkilometer. Da macht man halt schon auch seine Kilometer, die kommen dann halt schon relativ schnell zusammen. Und in Amerika sind dann also, wenn ich in Amerika unterwegs bin, bin ich irgendwo zwischen 950 und sage jetzt mal 1080, 1090, das kann es durchaus geben, aber eben, dann muss es wirklich ein so ein schön geschmeidiger Tag sein und staufrei und einfach, ja, lass mal gehen, also so.
Also du hast uns ja ein Video geschickt von deiner Aufzeichnung, wo du uns das auch erklärt hast, wie das da in deinem System angezeigt wird. Und ich hatte eine Schulung diese Woche, da ging es auch um Fahrtenschreiber und dann habe ich den Jungs das hier auch mal gezeigt. Die waren ja total beeindruckt. Also ich hoffe, das System bleibt da drüben, weil sonst haben wir nichts mehr zu tun, dann sind wir arbeitslos. Und wo sie auch sehr beeindruckt waren, dass du ja, ich sag mal, im Schnitt 1000 Kilometer am Tag runterballerst. Das ist irre.
Ja,
aber ich finde es jetzt auch 1000 Kilometer. Also ich bin vor kurzem eine Tour gefahren, 750 Kilometer am Tag. Also das war schon anstrengend, muss ich sagen.
Ja.
Das ist schon, 750 Kilometer ist schon ein Ritt. Aber jetzt habe ich halt, du hast uns ja auch Bilder geschickt und so weiter. Also du hast natürlich auch einen sensationellen Sitz. So sieht zumindest so aus. Also das ist ja kein Sitz, so wie wir ihn kennen. Das ist ja mehr, so denke ich zumindest, wie ein Sessel. Also auch die Sitzposition ist ja phänomenal. Also das ist, oder täuscht
das? Das täuscht. Aber also ich bin persönlich, ich finde jetzt, dass man in Europa die besseren Sitze hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich war relativ heikel. Also da war ich ziemlich direkt, als es darum ging, einen neuen LKW zu bestellen, habe ich ganz klar gesagt, welchen Sitz das ich möchte. Und das ist einer, der relativ viele Luftpolster hat, wo man halt aufblasen kann, damit man halt wirklich schönen Seitenhalt hat und so weiter. Aber es gibt natürlich Fahrer, die bevorzugen, wie so fast ein Sofasessel. Also das will ich ja dann schon nicht. Also das ist dann schon irgendwie, ja, also da fühle ich mich
dann nicht. Aber es sieht auf jeden Fall so aus.
Wohl. Ja, nein, also bequem sind sie sicher, aber ich würde jetzt mal behaupten, also gerade jetzt in, was der deutsche Hersteller angeht für Sitze, also da sind ja sensationelle Sitze auf dem Markt. Also da, ich glaube, der europäische LKW-Fahrer darf da grundsätzlich einfach, also wenn der Chef immer einen schönen Sitz kauft, sind die eigentlich auch sehr schön. Also das darf man ja wirklich und bequem halt auch. Mhm. Aber ich meine, ich muss also, wenn du jetzt gerade vorher noch angetönt hast wegen den Kilometern, also ich meine, Gott, ich meine, das war noch unter der Tachoscheibe, aber ich meine, wir sind ja da auch regelmäßig am Sonntagabend um 10 Uhr in Konstanz losgefahren und haben in Hamburg noch einen oder zwei abgeladen und dann Feierabend gemacht. Also das war ja für uns, also wir sind ja da auch irgendwie bei 900 irgendetwas Kilometer gewesen. Also das hat man ja trotzdem irgendwie hingekriegt. Also von dem her, es ist halt einfach, ich sage jetzt mal, wo ich den Unterschied sehe, ist halt wirklich mit der Elektronik das Ganze und hat aber auch der Mehrverkehr, den man halt in den letzten 20 Jahren dazu bekommen hat, plus ein Straßennetz, das am Limit läuft von der Kapazität her halt. Das ist halt, ja, da sehe ich jetzt mehr die Probleme. Also.
Was mich auch nochmal interessieren würde, neben den Einschränkungen mit der Infrastruktur, also Geschwindigkeiten gibt es ja, soweit ich so, also Geschwindigkeitslimits, fixe für LKWs, anders als bei PKWs, gibt es ja, glaube ich, in Nordamerika so nicht, oder? Ich glaube, für euch gelten dann immer die gleichen Tempolimits wie auch für die PKWs, oder?
Mitnichten, also ich muss es so sagen, Kanada hat da ein bisschen einen Riegel geschoben. Also Kanada, das ist wieder relativ, gewisse Provinzen. Mhm. Quebec, Ontario und British Columbia, die haben da einen Begrenzer festgelegt von 105 Stundenkilometer. Mhm. Wenn man dort unterwegs ist und der LKW jetzt nicht limitiert ist, also nicht plombiert ist, dann muss man sich halt einfach, sollte man sich zumindest an die Regeln dort halten, dass man nicht schneller als 105 fährt. In Amerika gibt es Staaten, wo es sagt, dass man zum Beispiel mit dem LKW 65 Meilen pro Stunde fahren darf, das wäre dann 105, und aber die Autos sagen 75 Meilen pro Stunde oder 70 Meilen pro Stunde fahren dürfen. Oder zum Beispiel Kalifornien. Kalifornien ist ja der Bundesstaat, wo am meisten an die europäischen Regeln gekoppelt ist. Da gilt ja ein Tempolimit für LKWs für 55 Meilen pro Stunde, sprich 90 Stundenkilometer. Mhm. Wird nicht akribisch eingehalten. Also wenn ich in Kalifornien unterwegs bin, dann schalte ich meistens den Tempomat irgendwo gerade so um die 100 Stundenkilometer ein. Und da
kommt man durch damit.
Die Polizei schaut nicht einmal darauf. Also da muss man dann wirklich massiv schnell unterwegs sein, dass die Polizei wirklich einem rauszieht. Aber ich sage, wenn ich irgendwo in der 100 Stundenkilometer fahre dort, da werde ich also doch regelmäßig noch von anderen LKWs überholt. Da weiß ich ganz genau, da bin nicht ich, der rausgezogen wird. Ja. Also ja.
Wenn wir da gerade schon sind, wie sieht es aus mit Blitzern? Weil hier aktuell ist es so, die Blitzer, die wir haben, ich sag mal, wenn man jetzt mit dem LKW lang gefahren ist, haben sie gar nicht reagiert. Das wurde jetzt aber, jetzt wird der LKW erkannt. Mhm. Wie sieht das bei euch aus mit Blitzern? Gibt es da überhaupt Blitzer oder wie werden Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt?
Also
von den Kontrollbehörden?
Blitzer gibt es ganz, 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 ganz selten, muss ich wirklich sagen. Also da könnte ich dir wahrscheinlich von vier, fünf verschiedenen Orten sagen, wo da wirklich Blitzer stehen. Mhm. Was halt einfach ist, die Polizei steht relativ viel mit Laserpistole oder, und das ist halt etwas, wo man vielleicht noch ein bisschen kennt aus den Filmen, Hollywood-Filmen oder so, die Polizei kann deine Geschwindigkeit messen, wenn sie dir entgegenkommen. Und dann, wenn sie dir entgegenkommen und du fährst zu schnell, dann schaltet er das Blaulicht ein und dreht auf der Straße um und kommt dir hinterher. Mhm. Und dann musst du dann halt einfach, wo es dann halt ist, fährst du rechts an den Straßenrand und er steht hinter dir und dann kommt er nach vorne und ja. gibt dir dann halt entweder einen Zusammenschiss oder dann eine Buße, je nachdem und je nachdem, wie die Situation halt auch ist, ja.
Aber werden deine Geschwindigkeiten auch am Fahrtenschreiber direkt dokumentiert, also auf diesem ELD-Device, da müssen wir nachher sowieso noch drüber reden. Also ist es so wie in der EU, dass halt der Fahrtenschreiber auch da ist, die gefahrene Geschwindigkeit die ganze Zeit, das sind ja glaube ich 4 Mal pro Sekunde, gell? Wird der hier die Geschwindigkeit dokumentiert? Ist es in deiner Erfassung auch so, dass du deine Geschwindigkeiten noch nachvollziehen kannst?
Nein, also die Geschwindigkeit zeigt es bei uns in keiner Weise an. Mhm. Das Einzige, was jetzt einfach ist, und das ist ein bisschen gekoppelt mit Google Maps auch, also das System, wo wir haben, den Fahrtenschreiber. Wenn ich jetzt, sagen wir, in einer Strecke, wo, sagen wir mal, 80 Stundenkilometer ist, mhm, und die über mehrere Kilometer so ist und ich dann über die ganze Strecke eigentlich, ich meinte es, glaube ich, nach irgendwie 4 oder 5 Minuten, wenn ich da über die Geschwindigkeit drüber fahre, also ich fahre jetzt durch die 80er-Strecke mit 100 und das über längere Zeit, dann kriegt unsere Firma ein E-Mail vom System, das sagt, dass ich zu schnell fahre. Und okay. Wenn das natürlich relativ regelmäßig der Fall ist, mhm, dann wird natürlich ein Fahrer dementsprechend auch ermahnt deswegen, weil das natürlich dann schon auch diese Meldungen werden natürlich dann auch im ganzen System gespeichert. Und von dem her ist es dann schon auch im Interesse der Firma, dass da halt drauf geschaut wird. Nun ist es aber, sage ich jetzt mal, gerade jetzt wieder Ontario, das ist wieder so ein Spezialfall, wenn man ja zum Beispiel durch Nord-Ontario fährt, da fährt man ja 2 Tage lang ohne Autobahn. Also das ist alles nur normale Hauptstraße. Und dort ist die Geschwindigkeit gesetzt auf 90 Stundenkilometer. Nur, es hält es niemand an die 90 Stundenkilometer. Also da wird regelmäßig, ich sage es mal, zwischen 98 und 105 wird da natürlich gefahren. Aha. Und das weiß unser Büro, weiß das auch. Wenn ich jetzt nach Nord-Ontario fahre, dann wissen sie, dass sie auch diese E-Mails bekommen. Die wissen aber auch, dass wenn ich jetzt nur 90 fahren würde, da gibt es dann so, wie sagt man, Überholmanöver.
Ja, von Blockade.
Dann wirst du zur Blockade und du fährst ja dann trotzdem mit dem ganzen Verkehr mit dem Flow, also mit dem, mit, oder? Und da muss man halt schon auch abwägen, ist man ein Verkehrshindernis in dem Moment oder macht man einfach mit der Mehrheit. Und
ja, das ist ja das, was hier in Deutschland ja auch ist. Jeder hat ja dieses Gefühl, er ist Verkehrshindernis, deswegen gibt er ja noch ein bisschen mehr Gas. Ja. Und egal wie schnell er ist.
Geschwindigkeitsempfehlung versus Tempolimit.
Ja. Ja, aber das habe ich zum Beispiel in Deutschland, habe ich das immer so krass gefunden mit der Bundesstraße, dass man da nur 60 fahren dürfte.
Ja.
Und also das haben wir, also da bin ich
jetzt. Ja, das wird ja auch hier diskutiert.
Haben wir nie eingehalten. Wir sind immer 80, 90 gefahren. Also da bin ich jetzt offen und ehrlich.
Stefan.
Also da habe ich also auch schon Bussen bezahlt, da bin ich offen und ehrlich. Aber ich sage jetzt, das ist natürlich in meinen Augen das System, das in Deutschland war mit 60 auf der Bundesstraße. Klar, wenn man 40, 50 Jahre zurückgeht, wo man eine Motorenbremse hat, die mehr ein Motorgeräuschveränderer war und alles drumherum. Ja, ich begreife das, aber heutzutage, man hat die Retarder und man hat Scheibenbremsen und dieses und jenes. Also ich meine, ein LKW hält ja eigentlich fast so schnell wie ein Auto. Also ich finde das halt, in meinen Augen, ich fand das schon damals schon sehr veraltet eigentlich und von dem her.
Ja, es ist auch also kritisch, weil halt ganz viele Überholvorgänge stattfinden, die eigentlich nicht stattfinden müssten, wenn die LKWs da auch 80 fahren dürfen.
Ja.
Was technisch sicherlich überhaupt nicht das Thema wäre, aber ja, das sind diese Diskussionen, die mit ganz viel Wahrnehmung und Ideologie geführt werden. Das ist ja das gleiche Thema wie bei uns mit den langen LKWs. Mhm. Egal, ob die einen Umweltvorteil bringen, weil wir mehr Volumen befördern können bei nahezu gleichem Spritverbrauch. Aber wenn es mal ein Monster-LKW ist, dann ist es ein Monster-LKW. Und dann zählen nicht die Zahlen, Daten, Fakten, sondern halt das Gefühl. Mhm. Ja. Mhm. Aber ja, okay. Das heißt, gut, dann war meine Informationslage falsch. Man muss halt, wie ja in der Schweiz auch, ist von Kanton zu Kanton verschieden, richtig? Und in USA und Kanada demnach auch, nach Region, nach Land in Anführungszeichen, gibt es halt im Detail abweichende Regelungen. Mhm. Aber zeigt ihr zum Beispiel auch, also wir haben das ja schon gesehen, beziehungsweise wäre das natürlich auch noch ein Punkt, der mich interessiert, wieso der Wechsel ist, wenn du jetzt von Kanada über die Grenze in die USA reinfährst oder andersrum. Also dein Erfassungsgerät stellt sich da schon jedes Mal drauf ein, was jetzt die Regulatorik insgesamt anbelangt. Aber du hast ja gesagt, Geschwindigkeit ist jetzt nicht ein Thema für diesen, in Anführungszeichen, Fahrtenschreiber. Deshalb, der unterstützt sich an der Stelle da auch nicht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Dass da jetzt, wie bei Google Maps, ein Geschwindigkeitssymbol noch auftaucht oder so. Das ist
nein,
ja nicht der Fall.
Nein, überhaupt nicht. Nein, okay. Überhaupt nicht. Also das ist auch wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, keine Ahnung, es geht bergab. Und ich habe nicht schwer geladen und ich weiß, da hinten geht es wieder bergauf und da kann man auch mal vielleicht mal 120 auf der Nadel haben. Das ist ja dann nicht wirklich tragisch. Mhm. Und das zeigt mir dann auch nichts auf dem Fahrtenschreiber an. Also das ist nicht so wie das europäische System, das dann nachher aufblinkt, dass du zu schnell gefahren bist und so. Das interessiert hier eigentlich mehr oder weniger niemand.
Also, ja. Also doch mehr Freiheit.
Ja, definitiv.
Was ja auch ein zusätzliches Problem darstellen könnte, ich glaube, wir hatten es ja schon mal angesprochen, sind ja auch die unterschiedlichen Zeitzonen in deiner Berechnung. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele Zeitzonen habt ihr denn da?
Ich hätte es gesagt 6, glaube ich. Also wenn man wirklich von Alaska bis ganz, ganz in den Osten geht, sind es meines Wissens, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Zeitzonen. Mhm. Und das kann einem schon ein bisschen, also man muss den Faktor muss man halt einfach mit selber einberechnen, wovon das Fahrtenbuch, also der Fahrtenschreiber selber, der ist immer auf die Zeit eingestellt von dort, wo ich zu Hause bin. Also bei mir ist es jetzt von der Provinz Alberta, auf Nordamerika bezogen die Denver-Zeit ist. Also wir sind im Denver-Zeitzone. Und wenn ich jetzt natürlich, sagen wir von uns aus, von Alberta nach British Columbia fahre, British Columbia ist wieder eine Stunde hinterher, dann sage ich jetzt mal, für den Tagesablauf kann ich so eine Stunde gewinnen, aber natürlich auf die Fahrzeit nicht. Also das muss man dann schon auch wieder im Hinterkopf behalten.
Also der Fahrtenschreiber hat schon eine Bezugszeit und du hast jetzt auf den einzelnen Arbeitstag betrachtet schon immer gleich viel Lenkzeit etc. zur Verfügung.
Ja.
Es verändert sich halt dann deine Ortszeit sozusagen. Also
richtig, ganz genau.
Schon so wie,
ja,
wie in der EU auch, dieses UTC-Ortszeitsystem.
Mhm.
Okay.
Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich bin in Ontario unterwegs, da bin ich 1 oder 2 Stunden Differenz zu Alberta, da könnte ich jetzt natürlich bis morgens um 2 Uhr fahren, da ja in Alberta erst Mitternacht ist. Also es ist so, man kann da schon ein bisschen damit spielen, aber wenn man natürlich, sagen wir jetzt vom Osten wieder Richtung Westen fährt, dann sage ich mal, ich fange morgens um 6 Uhr in Ontario an. Das ist es natürlich morgens um 4 Uhr in Alberta. Mhm. Dementsprechend hat man dann immer früher Feierabend. Je mehr, dass man Richtung Westen kommt, hört man dann vielleicht auf einmal irgendwie nachmittags um 5 Uhr auf. Aber wenn ich um 5 Uhr Feierabend mache, dann kann ich eigentlich rein theoretisch relativ wieder früh losfahren. Also es ist so... Mhm.
Ein bisschen Spiel am Ende des Tages, gell?
Ja, ist so. Es ist einfach, ich sag's mal so, es ist viel entspannter für uns mit Alberta Zeit
von Osten nach Westen zu fahren, als von Westen nach Osten zu fahren. Weil da fährt man gegen die Zeit und wenn man von Osten nach Westen fährt, fährt man mit der Zeit. Und das ist dann halt auch gerade, ich sage jetzt im Winter, wo die Tage ein bisschen kürzer sind, hat man dann ein bisschen mehr Tageslicht, wenn man natürlich Richtung Westen fährt. Hingegen verkürzt es einem den Tag massiv, wenn man Richtung Osten fährt. Mhm. Also.
Ja, das sind die besonderen Herausforderungen. Ich meine, jetzt gibt es ja auch noch einige Fahrer, die im Fernverkehr unterwegs sind, aber ich würde mal sagen, der Großteil derer, die da hinterm Steuer sitzen, die bleiben eigentlich in ihrer Zeitzone, zumal ja Europa jetzt auch nicht so viele Zeitzonen dann am Ende des Tages aufweist. Das sind ja, wie viel sind es? 3, 4 maximal, wenn wir ganz weit in den Osten kommen. Ja, aber so hat da jeder seine Herausforderung.
Ja, das ist so, ja.
Frage, wir haben ja hier in der EU, ich sag mal, den Einstieg der Lenk- und Ruhezeiten bei Fahrzeug oder Fahrzeugkonversion über 3,5 Tonnen. Wie ist das bei euch? Ich meine, wir haben ja noch nationales Recht, dann geht es dann schon eben über 2,8 Tonnen zulässige Höchstmasse los. Aber wie ist es bei euch geregelt? Also ab wann bin ich aufzeichnungspflichtig oder ab wann muss ich mich an die rechtlichen Grundlagen der Lenk- und Ruhezeiten halten?
Alles über 10.000 Pfund und das sind 4.500 Kilogramm, also 4,5 Tonnen. Alles, was da drüber ist, muss einen Fahrtenschreiber bedienen. Also ich muss so sagen, es gibt ja dann auch wieder das Ganze mit dem Elektronischen oder also wenn ich im Umkreis von 100 Kilometer fahre, brauche ich das nicht aufzuzeichnen. Wenn man nur innerhalb von der Provinz fährt, ist das da kann man das noch manuell machen mit dem Fahrtenbuch. Mhm. Okay. Sobald man dann aber über die Provinz rausfährt, dann muss ich dann einen elektronischen Fahrtenschreiber haben. Aber das sind eben diese, wenn man jetzt anschaut, keine Ahnung, DHL, Amazon und all das Ganze, diese kleinen Lieferwagen, die brauchen keinen Fahrtenschreiber.
Okay.
Und wenn man wirklich nur Kipper fährt ums Haus herum und so, da ist es eigentlich auch, da ist es einfach auf die Gesamttageszeit. Wo eigentlich geachtet wird, die müssen das auch nicht aufzeichnen. Es gibt aber solche, die machen es trotzdem, aber es ist nicht unbedingt Pflicht. Also, ja.
Okay, dass ich es richtig verstanden habe, so eine Grundregel, die man mal behaupten kann, wenn man sich also im Umkreis von 100 Kilometer um seinen Standort bewegt, dann gibt es keine Lenk- und Ruhezeiten, egal wie groß das Fahrzeug ist oder zu was es eingesetzt wird. Ist das so richtig?
Es gibt dann halt einfach mehr oder weniger die Arbeitszeit, also der, wo man wirklich auch gearbeitet hat, aber es ist nicht aufzeichnungspflichtig. Mhm. Man muss dann halt einfach, das sind natürlich dann auch Fahrer, die mit einem Stundenzettel arbeiten, die dann halt auf Stundenlohnbasis unterwegs sind, Kipper und so weiter und so fort. Die sind ja dann dort, die füllen ja den Stundenzettel sowieso aus und man muss ja dann am Morgen die Abfahrtskontrolle machen und die muss ja auch dokumentiert sein, ob jetzt das elektronisch ist oder auf Papier. Und dann weiß man dann ja auch, der hat jetzt am Morgen um 6 Uhr angefangen, also hat er die Schichtzeit, bis dann. Also von dem her, es ist ja schon irgendwo eine gewisse Aufzeichnung ist ja dann irgendwo schon vorhanden mit dem Stundenzettel und dem der Abfahrtskontrolle und so weiter. Aber sie müssen es nicht in einem Fahrtenbuch aufschreiben. Und wie gesagt, wenn man innerhalb von der Provinz ist, dann kann man nach wie vor noch das alte manuelle Logbuch eigentlich, wo man selber reinschreibt, das kann man nach wie vor noch benutzen dann und das ist absolut legal. Also.
Wie bei uns das Tageskontrollblatt, was wir haben.
Ja, genau. Wird so in die Richtung gehen. Wie ist es jetzt, wenn man da handschriftlich aufzeichnet? Hast du das in deiner Anfangsphase auch noch gemacht, bevor diese elektronische Aufzeichnung eingeführt wurde, oder?
Bei mir war es so, wo ich angefangen habe mit der Firma, wo ich jetzt bin, was ja dann rein nur LKW-Fahren war. Wir hatten bereits vom ersten Moment weg die elektronische Version. Mhm. Ich war aber, wie ich schon mal erwähnt habe, ich war ja vorher auf der Landwirtschaft unterwegs und die Landwirtschaft hat natürlich wieder andere Regeln.
Ja.
Und da habe ich einfach da mussten wir einfach die Abfahrtskontrolle machen und danach war feuerfrei. Und das hat niemand interessiert, wie viele Stunden, dass wir da gearbeitet haben.
Mhm. Aber es gibt so ein grundsätzliches Arbeitszeitgesetz dann auch, oder wie ist da deine Wahrnehmung?
Nö. Landwirtschaft ist komplett befreit von dem.
Okay. Und wenn jetzt, was weiß ich, ein Handwerker unterwegs ist, der da irgendwas in seiner Werkstatt herstellt, Tisch und Stuhl, ist so ein Dienstleister allgemein irgendwie mal gesetzlich reglementiert, was Arbeitszeiten anbelangt? Oder nimmst du das so wahr, dass da auch keine speziellen Vorschriften gelten, jetzt für einen ganz normalen Arbeitnehmer?
Wenn irgendjemand Handwerker oder so, der irgendwie das auf die Baustelle bringt oder so, irgendwie das, der ist komplett befreit davon. Also da, außer er hat irgendwie wirklich einen riesengroßen, also einen normalen LKW oder so, aber dann ist es dann wieder. Dann.
Ja, aber es gibt keine Arbeitszeitregelung. Es gibt
keine
Arbeitszeitregelung wie hier bei uns in Deutschland, das Arbeitszeitgesetz.
Ja.
Ich habe eine ganz kurze meine Frage. Ich meine, wir hatten es in unserer ersten Folge schon einmal angesprochen, die Abfahrtskontrolle. Es war doch so, mindestens 15 Minuten, ne?
Richtig. Also für einen Sattelschlepper, also wenn man dann zur Maschine und Anhänger, das hier, und sonst sind es irgendwie 10 Minuten, also von dem her. Ja, aber
und da gibt es eine rechtliche Grundlage zu, wo wirklich dieser Zeitraum beschrieben ist? Weil bei uns ist es ja so, es wird gesagt, du musst eine Abfahrtskontrolle machen, aber die Zeit der Zeitraum der Abfahrtskontrolle ist meines Wissens nach nirgendwo. Also ich habe es bisher nicht gefunden. Das führt ja mal dazu, dass wir hier in Deutschland dieses Problem haben mit der Dauer der Abfahrtskontrolle, weil wir ja, ich sag mal, bei Behörden, die haben dann in ihrer Auswertesoftware, haben sie ja wahrscheinlich nicht mal selber hinterlegt, 10 Minuten sagen.
Mhm.
So, und wenn du die 10 Minuten nicht triffst, dann wäre es denkbar, dass der Kontrollbeamte sagt, ja, hier, die haben keine Abfahrtskontrolle durchgeführt und deswegen mögliches Bußgeld in Höhe von, was weiß ich.
Mhm.
So, und das ist ja mein Streitthema, weil wir das Problem ja haben, dass es ist ja nicht festgelegt, wie lange muss eine Abfahrtskontrolle dauern.
Mhm.
Und bei euch ist es festgelegt.
Richtig, 15 Minuten, das ist einfach so. Das ist...
Ja.
Das muss dann auch, das ist ja dann auch im Fahrtenschreiber, also bei uns im elektronischen Fahrtenschreiber, da gehe ich von off, also von Pause, gehe ich auf Arbeitszeit und mache den Vermerk rein, Pre-Trip Inspection, und dann fange ich meine Kontrolle an und dann habe ich so ein Formular, auch elektronisch, das ich einfach durchgehen muss. Und wenn da irgendwelche Fehler sind, also oder Defekte sind, dann mache ich einen Vermerk rein. Und da muss ich ja dann selber entscheiden können, ist es etwas Relevantes oder ist es etwas, wo man trotzdem weiterfahren kann. Im Zweifelsfall kann man dann auch mit der Werkstatt oder mit dem Büro Rücksprache machen und da müssen die dann entscheiden, ob man weiterfahren darf oder nicht.
Aber du machst diese Abfahrtskontrolle, die führst du gewissenhaft durch, weil auch hier wieder ein Beispiel zu unseren, ich will nicht sagen, dass es alle Fahrer machen, irgendwie hat man das Gefühl, sie haben den Sinn noch nicht so richtig verstanden, einen Großteil. Ne, dann sagen sie, ja, ich stelle den Fahrenschreiber auf sonstige Tätigkeit.
Mhm.
Damit dokumentieren sie, dass sie eine Abfahrtskontrolle durchgeführt haben und rauchen da 1-2 Zigaretten. Und das war dann ihre Abfahrtskontrolle. Du führst sie gewissenhaft durch, weil du verstanden hast, dass es eigentlich ja auch um deine Sicherheit geht.
Mhm. Also da bin ich schon auch, ja, also da lege ich schon auch Wert drauf. Und vor allem, wie gesagt, gerade im Winter zum Beispiel, sehr wichtig, dass man halt hinten auch mal das Heck noch sauber macht mit Schnee und Eis und so weiter und so fort, damit man auch die Beleuchtung und das Kennzeichen wieder sieht.
Ja.
Ob es dann eine halbe Stunde später wieder so aussieht, ist ja dann irrelevant, aber trotzdem, ich weiß, dass ich es gemacht habe.
Mhm.
Und ich finde es schon auch sehr wichtig, gerade auch mit der Arbeit, wo wir halt machen mit Open Deck, also sprich mit den offenen Aufliegern, mit Ketten und Gurte und so weiter und so fort, da will ich eine Rundumkontrolle machen. Ich möchte schnell schauen, ob die Reifen, dass kein Reifen platt ist oder sonst irgendetwas. Und ich habe schon sehr, sehr viele Dinge bei meiner Abfahrtskontrolle festgestellt, die am Tag vorher noch nicht da waren, ob jetzt das ein Licht, das nicht brennt, oder ein Reifen, auf einmal weniger Luft drin hat und so weiter. Also darum bin ich auch persönlich wirklich der Meinung, man soll diese Abfahrtskontrolle machen. Die ist nicht einfach nur für lustig da, also die hat ihre Begründung, die hat ihren Zweck und ich finde das ja wirklich auch gut so. Und es gehört halt einfach auch zum Fahrerjob dazu. Ich persönlich finde das einfach auch ein sehr wichtiger Teil vom Tag, dass man das halt wirklich auch macht. Und auch für mein eigenes Gewissen, dass ich dann wirklich danach weiß, für mich ist alles okay, ich weiß, ich kann sicher auf die Straße.
Ja. Ja. Götz, wie erlebst du das denn bei deinen Schulungen? Ist das bei dir genauso?
Ja, ganz kurz vorher wollte ich nur mal Stefan fragen, ist es jetzt auch wieder so ein Thema, was dann auch durch die Versicherung getrieben wird oder ist es wirklich eine staatliche Vorgabe? Weißt du da den Hintergrund? Also,
naja.
Das würde mich jetzt einfach nur interessieren, weil wir das jetzt schon öfter gehört haben, dass die Versicherung da so die große Rolle spielt.
Nein, also die Versicherung ist da, also das würde wahrscheinlich eher in Falle eines Unfalles wäre es da wahrscheinlich schon auch möglich, dass auf so etwas noch geschaut wird, hat der eine das alles dokumentiert oder weiß ich was, aber ja. Im Endeffekt, es ist ja eigentlich auch mehr, dass ich meinen Rücken frei halte.
Also es ist schon eine gesetzliche Regelung sozusagen.
Ja, das ist wirklich, Vorgabe. Ganz genau. Und wenn ich jetzt natürlich, es geht ja dann auch in die Richtung, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendetwas, das nicht funktioniert, ich mache den Vermerk in die Abfahrtskontrolle. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich etwas ist, das eigentlich sehr relevant wäre und da müsste ja dann auch eine, wenn ich sage, es ist nicht mehr sicher zum Fahren.
Ja.
Und da die Firma mich dazu natürlich bewegen würde, dass ich trotzdem fahre, dann bin ich persönlich bin fein raus, weil ich habe das gemeldet, ich habe das als nicht sicher deklariert und wenn mich dann aber die Firma dazu zwingt im Prinzip oder forciert, dass ich dann trotzdem weiterfahre, dann schiebe ich den schwarzen Peter eigentlich mehr zu der Firma und dann wird die eigentlich dann auch in dem Sinn belangt dafür, wenn ich jetzt in einer Kontrolle oder in einem Unfall verwickelt werde oder sonst irgendetwas, dann ist eigentlich die Schuld vom Fahrer weg.
Ja, also noch kurz zu meinen Erlebnissen, ohne das jetzt hier in die Länge ziehen zu wollen, aber ein Punkt, der mir halt immer wieder auffällt, ist ja, dass es doch noch viele Unternehmen gibt, die, oder was heißt noch, oft sind es ja auch Checklisten, die da geführt werden sollen, egal ob die jetzt in Papierform oder in der elektronischen Version irgendwie dann zu führen sind. Aber was ich gerade bei den Audits, die ich immer wieder mache, feststelle, ist halt, dass so eine Dokumentation keine Sicherheit mit sich bringt. Weil das ist jetzt vielleicht ein Jahr her, war ich bei einem Unternehmen, die Werkverkehr betreiben, die was ausliefern. Da hat man 19 Autos, also 19 LKW, ganz normale Gliederzüge. Und bei 17 von den Autos war der Verbandkasten abgelaufen, aber natürlich war jeden Tag angekreuzt, ja, Verbandkasten, IO, 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 IO. Ja, also das ist natürlich der feine Unterschied. Also kapiere ich, dass das für mich auch was ist, diese Abfahrtskontrolle und halt zu meinen Fahrerpflichten gehört und so, wie du es ja gerade beschrieben hast, Stefan, auch mich absichert. Oder sehe ich es halt, ja, jetzt hake ich halt hier bum, 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 einfach eins nach dem anderen diese Punkte ab und ja, dein Beispiel da dabei zwei Zigaretten konsumieren. Ja, also es ist ein komplexes Ding vom Verständnis wieder her, meines Erachtens. Und natürlich erlebe ich es auch oft, dass die Unternehmen denken dann, naja, wir haben ja den Prozess da und da gibt es die App oder da ist es integriert oder da gibt es das Papierdokument oder was auch immer. Aber auch wenn ich dann frage, ja, habt ihr mal überwacht, was eure Leute machen bei einer Abfahrtskontrolle? Lauft ihr da mal auf den Hof, wenn die da morgens das machen? Ha, nö.
Keine Zeit für.
Ha, nö. Ha, die machen doch da die Liste. Ja, so. Okay, also beenden wir den Abdrift in das Thema Abfahrtskontrolle. Wir haben also gesagt, Fahrzeuge über 4,5 Tonnen. Das heißt, das würde mich auch noch kurz interessieren, bei uns ist ja so für den PKW, ist jetzt nicht die magische Grenze, aber im Regelfall ist ja so auch führerscheinrechtlich, dass bei uns bei 3,5 Tonnen beim Solo-Fahrzeug dann der Wechsel kommt in die LKW-Klasse. Kann man das in den USA und Kanada behaupten, dass diese 4,5 Tonnen oder 10.000 Pfund, dass das auch so die Grenze ist, die aus einem Führerscheinthema herkommt, oder?
Da ist es, vom Führerschein würde es ein bisschen höher gehen, da bin ich,
okay.
Ich könnte es jetzt nicht mehr hundertprozentig genau sagen. Da kommt es aber noch drauf an, also man kann doch noch relativ viel. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, ein gutes Beispiel, ein guter Freund von mir, Schweizer, Schweizer Familie, und sein Sohn, der ist jetzt 16 Jahre alt, hat jetzt die Autoprüfung gemacht, das darf man ja bei uns mit 16 machen, und der darf jetzt bereits in der Firma, wo der Vater arbeitet, darf er mit seinem 7,5-Tonner darf er fahren. Mhm. Das Einzige, was er dann zusätzlich noch machen musste, war Airbrake, also die Luftbremskurs. Mhm. Den Luftbremskurs musste er dann noch machen. Und seither darf er eigentlich, wenn er von der Schule frei hat oder so und Zeit hat, kann er auch kleine Auslieferungen machen von der Firma aus mit diesem 7,5-Tonner. Und das ist überhaupt kein Problem. Und ja, also es ist, es sind da schon ein bisschen andere Dinge, ja.
Also so wie die Altregelung hier in der EU, also als Leute wie ich Führerschein gemacht haben und wir alle drei, gab es ja noch die Regelung, dass man mit einem Pkw-Führerschein per se den C1 sozusagen mit dabei hatte, bis 7,5 Tonnen oder sogar noch höher mit Anhänger. Also das deckt sich insoweit mal im Grunde mit dem, wie du es jetzt in Kanada und USA erlebst, was man so mit einem Führerschein fahren darf, dass es also nicht
richtig
schon bei 3,5 Tonnen oder so aufhört. Oder sie
ganz sind. Genau, ja. Mhm.
Ja. Okay.
Ja. Ich habe hier noch das Thema Ausnahmen. Ich meine, wir haben ja schon mal ein bisschen angeteasert hier gerade, dass es also im lokalen Umfeld oder halt regionalen Umfeld beziehungsweise auf die Provinz bezogen da Sonderregeln gibt. Ich habe mal grob die Rechtsgrundlage überflogen. Da gibt es für Ölquellen, Servicefahrzeuge und sowas habe ich gesehen. Also ich denke, ihr werdet da auch ein sehr ausdifferenziertes Ausnahmesystem haben, oder?
Natürlich.
Wie ist dein Eindruck?
Ja, sehr. Sehr, also eben, gerade in Bezug jetzt auch auf die Landwirtschaft, da ist natürlich, also wenn, wohl bemerkt, also da muss man, da muss der Farmer selber die LKWs stellen, kann aber auch sein, dass wenn zum Beispiel Dünger oder Flüssigdünger oder so, solche Sachen, da gibt es zum Teil auch Ausnahmen. Mhm. Ich bin da gerade letztens, die letzte Fuhre, wo ich noch hatte, bin ich auch nachts über neben einem gestanden, der führt flüssiges Ammoniak, oder gasförmiges Ammoniak. Und die dürfen also auch in der Saison, wo das enorm gefragt ist, dürfen die da wirklich drüber fahren. Da sind sie eigentlich Agriculture Exempt. Also da, das dürfen sie dann schon auch mit reinnehmen, wo sie dann wirklich direkt für die Landwirtschaft unterwegs sind. Wenn ich jetzt natürlich einen Traktor transportiere, dann bin ich natürlich nicht Agriculture Exempt. Dann ja. Das geht ja dann nicht. Aber es geht dann wirklich im Prinzip um Futter oder Düngemittel oder sonst irgendwas, wo wirklich saisonal kurze Zeit gebraucht wird. Da gibt es doch sehr viele Ausnahmen dafür. Das andere ist natürlich auch Tiertransport.
Okay.
Da ist natürlich, also das, also wenn in irgendjemand aus Europa denkt, dass er wirklich dieses endlose Fahren und bis einem die Ohren wackeln da LKW fahren möchte, dann muss er ein sogenannter Bullhauler oder Livestock-Fahrer werden. Das ist, die sind da eigentlich, da wird für das Wohl vom Tier mehr gesorgt als für das Wohl vom Fahrer. Also das ist ohne Scheiß. Und da sind wir natürlich auch in einem sehr, sehr, ich persönlich, ich würde es nie machen, einfach zum Vorne wegnehmen. Das ist wirklich das, was ich nie machen würde, ist Livestock. Mhm. Und weil die dürfen da eigentlich fast Tag und Nacht fahren. Und da reden wir natürlich auch von, dass da natürlich auch gewisse Substanzen genommen werden, die natürlich also wirklich sehr fragwürdig sind. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, das wäre absolut nichts für mich. Da würde ich wirklich die Finger davon lassen. Und ja, also es ist sehr fragwürdig in meinen Augen.
Also haben wir noch Wild West.
Das ist wirklich
Sequenzen.
Ja, der Wahnsinn. Das ist wirklich Wild West. Und also da wird man auch, da hört man unter anderem auch hier und da mal eben von wegen Zahnstocher, wo du denkst, was haben die immer mit den Zahnstochern und so. Da habe ich mich also schon auch mal so ein bisschen schlau gemacht darüber. Also, und jetzt, also das ist wirklich eine krasse, in meinen Augen wirklich eine krasse Angelegenheit. Aber das sind Zahnstocher, die mit Crystal Meth angereichert sind, damit die Leute, damit die Fahrer wach bleiben. Und ich finde das einfach, das ist eine Perversität, die ich persönlich absolut nicht unterstützen kann. Ich würde das nie machen. Ich finde das einfach nur krass. Und ja.
Aber kommt das von den Fahrern oder kommt das dann von den Unternehmern, die sagen, so, Feuer frei?
Werbung. In der Logistik zählt jede Minute. Und Jorla sorgt dafür, dass alles reibungslos läuft. Mit Lösungen wie Fire TMS, Tachoscan und modernen Telematik, Fuel- und Mautsystemen unterstützt Jorla Unternehmen in ganz Europa bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Von der Fahrzeugausstattung bis zur Datenauswertung. Alles aus einer Hand, alles auf Effizienz und Transparenz ausgerichtet. Wenn Sie in Ihrer Spedition auf Zukunft setzen, setzen Sie auf Jorla. Jorla, Changes for a Better Future. Mehr erfahren auf jorla.de.
Ich denke, es ist sowohl als auch. Also ich denke, wenn man den Schritt macht und in den Livestock-Sektor reingeht, dass man das weiß, dass das wahrscheinlich fast ein bisschen verlangt wird, die das dann aber auch wirklich auch in Kauf nehmen. Es ist aber auch gut bezahlt, darf man auch sagen. Und wenn man, und das ist halt wirklich auch vielfach, dass wenn diese Livestock-Cowboys, die haben halt wirklich zum Teil LKWs, also die haben alles dran. Und die haben hunderte von Lichtern an Auflieger und am LKW und alles. Und das sind zum Teil wirklich absolute Showtrucks. Und also es ist eben, es ist noch diese letzte Outlaw, wo man einfach, ja, was viele denken, dass hier gesetzloser Raum ist, ja, im Livestock ist es eigentlich noch mehr oder weniger gesetzlos. Also das ist, ich finde es einfach brutal. Und das sind aber auch die irgendwie, wenn du mit 105 auf der Autobahn fährst, die knallen an dir vorbei mit 130. Und das ist einfach, wo du denkst, oh, du, fahre ich überhaupt noch? Das ist schon, das ist... Ja. Wow.
Aber ich denke, was wir ja auch schon in unserer ersten Folge und auch im Vorgespräch hatten, dass halt das Bezahlmodell so ein unterschiedliches ist. Also bei uns hat man das ja schon vor Jahrzehnten verboten, dass man hier leistungsabhängig bezahlt wird und Akkordlöhne oder sonst irgendwas macht. Aber das hast du ja berichtet. Bei dir läuft es ja letztlich auch so, dass du umsatzbeteiligt bist. Aber der Großteil, oder berichtige mich da bitte, aber so war zumindest mein Eindruck, dass ja sehr, sehr viele Fahrer auf die gefahrene Strecke bezahlt werden, oder?
Genau, richtig, genau.
Ja. Das heißt, das führt natürlich, also insoweit, um auf das Thema zurückzukommen, wer treibt da eigentlich wen dazu, mehr zu fahren, als man eigentlich sollte? Ja, ist ja praktisch so ein bisschen ein Teufelskreis, weil der Unternehmer will natürlich, dass viel gefahren wird, aber wenn der Fahrer dann sagt, ja, mache ich jeden Monat $5,000 mehr, indem ich mich einfach da bar jeder Grenzen bewege. Ja. Und das heißt, die sind auch von dem ganzen Lenk- und Ruhezeiten-Thema dann wirklich komplett freigestellt, oder was?
Interessiert das schon.
Keinen mehr. Aber man muss halt gucken, dass die Tiere ab und zu getränkt werden, oder wie? Das ist dann
richtig, also wenn es dann wirklich, und da gibt es wirklich auch so Orte, speziell für das, wenn jetzt die wirklich, sagen wir, einmal quer durch Kanada durchfahren, dann die Tiere dürfen dann für einen gewissen Zeitraum im LKW sein, dann muss dann aber der Fahrer anhalten und dann gibt es da spezielle eben Auslau, also Weiden oder Gehege oder so.
Also die müssen raus aus dem LKW.
Die müssen raus aus dem LKW und die müssen eine gewisse Zeit dann dort wieder auf normalen Grund sein und das ist dann die Zeit, wo der Fahrer selber mal schlafen kann. Und dann werden die Tiere wieder aufgeladen und dann geht es weiter.
Okay. Zurück noch einmal zu den Ausnahmeregelungen. Das ist ja auch bei uns sehr komplex. Wenn bei uns jemand anruft und sagt, Mensch, bin ich hier in dieser Ausnahme oder bin ich in dieser Ausnahme? Also dem sofort eine Antwort zu geben, ist bei uns nicht immer ganz einfach. Mhm. Wie sieht das aus bei euch? Also diese Ausnahmenregelungen, sind die auch so komplex oder ist das relativ einfach zu verstehen, dass man so, du bist jetzt hier, du machst das, so, dann bist du auf jeden Fall raus?
Ich finde, es ist relativ einfach. Also es ist relativ geradeaus einfach erklärt, wann du wirklich eine Ausnahme machen kannst. Oder, also wenn du in die Ausnahmeregelung reinkommst oder nicht. Also das ist ja.
Und braucht man dann irgendeinen Zettel oder läuft es dann wie bei uns, dass halt, wie ist das Fahrzeug vom äußeren Anschein, was ist im Fahrzeug drin, was berichtet der Fahrer, entscheidet. Also ich weiß nicht, ob du da die Erfahrungswerte hast, weil deine Fahrten ja immer aufzeichnungspflichtig sind, aber viele bei uns hatte ich jetzt auch wieder letzte Woche, wollten wieder einen Zettel haben, von wem auch immer, wo draufsteht, wir sind ausgenommen. Weißt du ungefähr, wie das läuft?
Also man kann dann schon auch den Vermerk im Fahrtenbuch machen.
Ah, okay.
Also im Fahrtenschreiber machen, dass man eben zum Beispiel jetzt auf die Landwirtschaft wieder zurückzukommen, das Ag-Exempt, das ist eben das, wo man ganz klar da als Anhang einfügen kann und das wird dann dementsprechend auch akzeptiert. Wenn das natürlich eben, wie gesagt, dass man da auch in diese Kategorie reinfällt. Aber es ist relativ einfach zum wissen, ob man da...
Also du dokumentierst die Situation in deinem System. Also bei uns ist es ja anders. Ich entscheide, ob richtig oder falsch. Ich entscheide, ich bin jetzt ausgenommen. Ich habe einen Fahrtenschreiber verbaut, würde den Fahrtenschreiber jetzt out of scope stellen.
Nee.
So, ja. diese Einstellung out of scope sagt ja einfach nur, ja, okay, außerhalb des Anwendungsbereiches. Aber warum, das dokumentiere ich ja nicht.
Ja.
Und das ist jetzt bei euch, dass ihr das dokumentiert in eurem System?
Ja, richtig, ja. Also wenn ich jetzt, ich kann ja zu jedem Schritt, wo ich mache, ob jetzt das Abladen ist oder Laden oder eben die Abfahrtskontrolle, aber natürlich auch für die Fahrzeit selber, da kann ich selber auch einen Vermerk reinmachen. Je mehr du das natürlich dokumentierst, was du gemacht hast, desto besser, desto übersichtlicher ist es auch für einen Polizisten oder einen DOT-Officer, damit er dann sieht, was du gemacht hast und wie dein Tagesablauf war und alles drumherum und ob das legitim ist oder ob das eher ein bisschen geschwindelt wurde oder sonst irgendetwas. Darum, ich sage, je mehr, dass man eigentlich da einen Vermerk dazu macht, desto einfacher ist es für die Kontrolleure auch das nachzuvollziehen, was da wirklich gemacht wurde.
Ist ja auch das, was ich zumindest auch in den Schulungen immer vermitteln möchte. Dokumentiert das, was ihr macht, ne? Damit ihr es in einer möglichen Kontrolle oder noch schlimmer nach einem möglichen Unfall, ja, damit ihr es möglichst einfach habt, das zu beschreiben, was da passiert ist. Aber
habe ich halt auch den Eindruck.
Fehlt auch so ein bisschen das Verständnis.
Ich habe mir da so ein paar Videos angeschaut, gerade zu diesem ILD, müssen wir gleich mal noch ein bisschen ins Detail gehen, also dieser Fahrtenschreiber in Anführungszeichen. Ihr habt da ja sehr viel Untermenüs und Dropdown-Menüs, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wo ich dann noch auch gucken kann, beziehungsweise eben auch Angaben machen kann, richtig? Also wäre es dann auch so bei den Ausnahmen, dass ich dann eine Ausnahme auswählen kann? Mhm. Ja, dass ich sage, ich bin jetzt Forstwirtschaft. Ist es so? Also direkt am Gerät? Oder wäre das dann ein Eintrag in Prosa, den du eintippen musst?
Also es gibt gewisse Dinge, wo ich eine Funktion dazu habe. Das eine wäre zum Beispiel Personal Conveyance, also das ist dann für mich selber, wenn ich jetzt, sagen wir, ich stehe auf dem Truckstopp, will aber noch Lebensmittel einkaufen, dann stehe ich den Auflieger hin, gehe auf Personal Conveyance und das wird dann auch nicht an der Wochen- und Tageslenkzeit oder so angerechnet, da kann ich schnell zum Supermarkt fahren, kann da etwas einkaufen und wieder zurückfahren. Das sind zum Beispiel ist etwas, dann aber auch den sogenannten Yard Move, also wenn ich jetzt irgendwo bei einer Firma am Abladen bin, stehe da an der Rampe und irgendwann morgens um 2 Uhr fangen die an abzuladen und dann kommen sie, klopfen an die Türe, also kannst du wegfahren und da zum
zum Parkplatz hinfahren und so, und dann kann man auf Yard Move, dann kann man dort so eigentlich, wird die Ruhezeit nicht unterbrochen. Das sind so Dinge. Jetzt im Bezug jetzt auf die Landwirtschaft, wenn man das wirklich regelmäßig machen würde, ich meinte, da gäbe es eine Regelung dazu. Aber wie gesagt, sonst ist es halt einfach, dass ich halt einen Vermerk dazu mache. Mhm. Und das ist eigentlich, wie gesagt, das ist zum Teil aber auch etwas, wo mir dann selber den Arsch frei hält, eigentlich auf gut Deutsch gesagt. Also wo ich halt dann einfach auch das relativ einfach auch einem Polizisten halt auch erklären kann. Mhm.
Also du könntest rein theoretisch absatteln. Du stellst jetzt den Auflieger beim Kunden hin, die würden beladen, jetzt könntest du absatteln und was weiß ich, in eine Stadt fahren, mit einer Salzsuchmaschine zum Einkaufen fahren.
Ja,
richtig. Und diese Zeit, die du dann dafür benötigst, würde nicht auf deine tägliche Lenkzeit gerechnet.
Richtig, ganz genau, ja.
Ja, und auch nicht auf die Arbeitszeit und auf gar nichts, oder?
Genau.
Weil das ist ja wirklich so eine Freistellung.
Ganz genau.
Also über das Thema müssen wir auf jeden Fall auch noch sprechen, aber ich denke, es ist jetzt ein ganz guter Punkt, einfach mal, nämlich...
Das wird dann in Folge 26 sein. Ja, genau.
Ja, das wird noch was hier. Aber das ist ja eben auch der Punkt, wo wir jetzt mal reingehen können, weil wir kennen ja alle unseren schönen, intelligenten Fahrtenschreiber, der alles andere ist als intelligent, der sehr simpel strukturiert ist, sehr simpel aufgebaut ist, ein paar begrenzte Eingabemöglichkeiten hat. Aber bei euch läuft es ja komplett anders. Ihr habt ja im Endeffekt ein Tablet oder auch ein Handy. Das musst du uns mal noch erklären. Mhm. Aber ihr zeichnet ja im Endeffekt über eine App auf. Um es mal ganz einfach darzustellen. Und ja, deshalb ja auch die Möglichkeit, was wir gerade besprochen haben, da handschriftlich sozusagen oder halt durch Eingabe einfach Dinge zu notieren. Ja? Mhm. Also erklär uns gerne mal, wie dieses System läuft mit diesem Fahrtenschreiber in Anführungszeichen, den ihr da habt.
Das System selber ist, wo man den Diagnosestecker hat, dort ist das eigentlich eingespiesen. Mhm. Man hat dann auch im LKW selber ein Wi-Fi und das ist dann das Tablet, wo wir dann haben, das ist dann mit dem Wi-Fi verbunden. Und da kann ich jetzt auch, sobald ich schneller als 5 Meilen pro Stunde, also irgendwie 8 oder 9 Stundenkilometer fahre, dann schaltet es automatisch um auf Fahrzeit. Also es ist nicht etwas, wo man manipulieren kann, dass ich jetzt die Fahrzeit manipulieren kann, aber das ist effektiv verbunden mit dem LKW halt einfach über ein Wi-Fi.
Also du hast einen Stecker, den du auf diese OBD, auf den OBD-Stecker draufsteckst. Da ist dann eine SIM-Karte drin auch und
ja.
WLAN und Bluetooth und alles. Und
ja, ganz genau, ja.
Und dein Endgerät, dein Handy, dein Tablet, die verbindest du dann mit diesem Stecker sozusagen. Und da hast du dann ein persönliches Login, da steht dann, was weiß ich, stefan.zellweger@googlemail.com und ein Passwort oder wie sieht sowas aus?
Ganz genau. Ja, okay. Da hat jeder Fahrer hat seinen eigenen Account, sein eigenes Passwort. Mhm. Und wenn ich jetzt da mich anmelde, jetzt zum Beispiel jetzt, wo ich im Urlaub war, habe ich wirklich halt alles abgestellt und dann kommt man zurück und dann schalte ich das Gerät wieder ein und dann startet die Verbindung und dann mache ich dann den Benutzername und dann das Passwort und so logge ich mich dann in das ganze System hinein.
Und da hast du bei einer Behörde hinterlegt, dass du jetzt einen Account bekommst oder legt den Account dein Arbeitgeber an oder gehst du einfach auf eine Webseite oder braucht es das alles gar nicht? Also wer weiß, wer alles LKW fährt oder Bus oder was auch immer?
Das sind dann die Anbieter für das Logbuch. Das sind ja dann verschiedene Anbieter, wie es ja in Europa meines Wissens ja auch gibt, mit Stoneridge und was ist das andere noch? Also das sind ja
VDO.
Auch, ja. VDO, richtig, ganz genau. Und da gibt es auch bei uns verschiedene Anbieter für das ELD, für das Electronic Log Device. Und dann Die müssen natürlich logischerweise auch, wie in Europa, die müssen staatlich geprüft sein, oder? Das ist nicht irgendwie eine Firma aus Timbuktu, die da irgendetwas zur Verfügung stellt, sondern die müssen halt wirklich auch geprüft sein. Und aber auch die ganze Dokumentierung, also die ganzen Fahrtenbücher, die sind elektronisch hinterlegt. Ich kann mich da auch noch separat auf deren Internetseite einloggen und da kann ich für das ganze Jahr kann ich schauen, wo, wie, was, alles drumherum, was ich persönlich zum Beispiel auch für meine Steuererklärung brauche, wo ich halt beweisen muss, wie viel, dass ich unterwegs war in Amerika, wie viel in Kanada und wie viel, dass ich zu Hause war. Und gesetzlich vorgeschrieben ist da auch, dass man das mindestens 6 Monate die Aufzeichnung muss die Firma oder der Anbieter gespeichert haben. Das ist das Minimum, wo man haben muss. In der Regel wird aber 1 bis 3 Jahre wird das gespeichert, was man hat. Also, ja,
das heißt, eine Fahrerkarte, sowas wie wir es hier haben, das kennt ihr alles gar nicht.
Kennen wir nicht, nein, das gibt es nicht.
Ja, wenn ich jetzt sage, hier Stefan, guck mal, mach mal götz.bob@googlemail mit dem und dem Passwort und dann fährst du mal auf deine Kennung und dann fährst du den nächsten Tag auf meine Kennung, funktioniert das oder?
Das würde rein theoretisch funktionieren, ja.
Okay. Aber also Chef fährt mit, funktioniert bei euch genauso. Bei uns gibt es halt eine Fahrerkarte, die einem ausgehändigt wird, eine zweite, und bei euch gibt es halt eine zweite Kennung im Zweifel. Für den, der will,
oder
der bescheißen will.
Der bescheißen will, der kann das machen. Also okay. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, also was ja von Menschenhand erschaffen wurde, kann auch von Menschenhand manipuliert werden. Also wer etwas machen möchte, der kann etwas machen. Aber eben, es ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Das wissen wir alle auch. Also von dem her.
Ja. Ja, aber dieses Risiko, das verstehen viele gar nicht, was das an Risiko ist, was da passiert.
Mhm. Ja.
Aber trotz alledem, ich finde es sensationell und ich finde es auf der anderen Seite erschreckend, in welcher Steinzeit wir eigentlich hier noch leben. Mit unserem System.
Ja, also bei uns würde man ja eigentlich erwarten, ich meine, dass der Fahrtenschreiber weiterhin so eine DIN-Schachtform hat, da habe ich überhaupt keinen Schmerz damit, aber eigentlich würdest du ja erwarten, du hast einfach nur eine schwarze Oberfläche, nämlich ein Touchscreen.
Ja.
Und dann läuft es halt wie ein Smartphone, das Ding, so wie es ja bei euch letztlich auch ist in USA und Kanada. Weil ihr habt ja da eine schöne Anzeige und könnt eben diese ganzen Eingaben etc. machen. Das ist ihr halt alles etwas steinzeitlich im Vergleich mit ein paar Testen, hoch, runter, zurück, okay und so weiter. Ja.
Was ich ja immer wieder lustig finde, weißt du, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in Bezug auf den LKW selber, also auf die Technik, die wir haben, da sagen immer, ja, alle, ihr seid ja also Jahrzehnte hinterher mit eurem alten Scheißzeugs und weißt du, diese Karren mit teilweise noch Trommelbremsen und keine Abstandsregler, also das gibt es schon auch, aber einfach wenn man das Ganze, weil es halt viel ist halt simpel aufgebaut und alles drumherum, aber eben wenn man wieder anschaut, der Fahrtenschreiber, da muss ich jetzt wirklich sagen, das sind wir jetzt ein Jahrzehnt voraus in meinen Augen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Unbedingt.
Ja, also wir können ja mal gucken, ob wir da jetzt direkt mal ein Video drunter verlinken in den Shownotes, das weiß ich noch nicht, aber ja,
aber unseren Fahrtenschreiber als intelligenten Fahrtenschreiber dann benennen, das ist dann ja auch schon wieder.
Gut, das
ist
politisches Marketing. Nichts anderes als das. Ja, also guckt euch das gerne mal an. Die Dinger heißen Electronic Logging Device, ELD. Da findet man schon einiges auf YouTube und auf anderen Plattformen und es ist wirklich ein Quantensprung gegenüber dem, was wir so erleben. Vor allem, wenn man sich natürlich auch vorstellt, du kannst halt das Handy, das Tablet einfach in die Hand nehmen und kannst es bedienen und musst nicht, was weiß ich, auf 3,58 Meter Lichterhöhe vom Boden aus gemessen hier irgendwelche Fahrtenschreiber bedienen. Mhm. Ja, also allein das ist ja schon mal ein Riesenvorteil, dass man das Ding im Zweifel in die Hand nehmen kann.
Was ich persönlich zum Beispiel auch genial finde, sage ich jetzt mal, ich stehe morgen auf, sage mir nach, ich habe noch eine Stunde, bis meine Nachtruhezeit vorbei ist, ich packe meine Sachen, gehe auf Toilette, alles drumherum und so und irgendwann denke ich mal, warte jetzt, wie viel Zeit habe ich jetzt? Schnell? Mach schnell das App auf dem Telefon, zeig es dir an, jetzt sind es noch, bist du 9 Stunden 38. Ah, okay, ja gut, dann hab ich noch 22 Minuten, bis die 10 Stunden rum sind. Mhm. Okay, ja, dann kann ich noch schnell, dann hole ich noch schnell ein Frühstück oder mach noch das so schnell oder so irgendetwas. Es ist wirklich...
Ja, komfortabler
Komfortabler. Oder ich sitze im Restaurant und denke, warte jetzt mal, ist meine Pause schon bald vorbei? Doch, ich habe noch 10 Minuten. Ja, da kann ich noch schnell... Dann bestelle ich noch schnell einen Kaffee, das passt. Mhm. Es macht es halt doch sehr einfach und übersichtlich halt für den Fahrer.
Und das heißt, die Daten, die da erzeugt werden, dadurch, dass du ja irgendwie immer connected bist, entweder über ein WLAN oder halt über Mobilfunk, die Daten fließen also die ganze Zeit hier in irgendwelche, also zur Archivierung etc. Das findet alles im Hintergrund vollautomatisch statt, oder wie ist das?
Ja, ganz
also
genau.
Also ihr müsst da nichts manuell auslesen mit irgendwie einem USB-Stick irgendwie an irgendein Gerät ran und so, sondern das läuft alles over the air.
Ganz genau, ja. Mhm.
Und was mich da auch interessieren würde, weil das war bei uns mal in der Diskussion vor ein paar Jahren, als man das ganze System neu aufgesetzt hat da mit diesem Mobilitätspaket, da kam die Idee auf, dass man diese Daten, die da erzeugt werden in den LKWs und fahrerbezogen, dass man die alle in einen riesen Datensilo reinschickt und dass jeder Kontrollbeamte da Zugriff hat. Wie ist es in so einer Kontrollsituation jetzt in Kanada oder in den USA? Wie kommt der Polizist oder der, ja, ihr habt ja auch dieses Department of Transport noch drüber. Wie kommen die jetzt auf deine Daten? Wie gucken die sich das an? Nehmen die einfach dein Tablet in die Hand und machen da drauf rum? Oder ja?
Ich kann im Falle einer Kontrolle, da kann ich eine Funktion, also einen Knopf, also einfach auf der Taste, auf dem Bildschirm, eine Funktion drücken und dann muss der DOT Officer, also der Kontrolleur, der muss dann seine Erkennungsnummer da eintippen und dann auf OK drücken und dann schickt es ihm die ganzen Daten auf seinen Computer rüber. Und dann kann er ins Büro oder halt, wenn er mobil ist, in sein Fahrzeug und dann kann er meine kompletten Fahrtenschreiber-Daten kann er sich anschauen und kann das halt schön auf dem Bildschirm groß, kann er sich das anschauen. Mhm. Und das ist eigentlich relativ einfach.
Aber du musst es erstmal freigeben im Grunde.
Ja gut, aber mein
Mensch... Ich sage das jetzt mal so, du musst es freigeben. Du musst es einstellen. Bei uns ist es ja anders. Wir haben das DSRC. So, wenn die Kontrollbehörde mit dem entsprechenden Fahrzeug ausgestattet ist, so, dann fahren die an dir vorbei oder sie stehen da an der Seite, was auch immer, und dann können sie ja direkt auf den Massenspeicher gehen und dann eben sondern bestimmte Punkte sehen, ob es da Auffälligkeiten gibt.
Richtig, das ist bei uns nicht der Fall. Also der muss wirklich mich anhalten.
Du gibst an sagst du so, das ist diese Funktion, die gibst du an deinem Tablet, sagen wir mal, frei. Mhm. Oder du stellst es eben ein, weil er dich aufgefordert hat.
Genau.
So, und dann gibt es die Datenübertragung zu dem Kontrollbeamten.
Richtig, korrekt,
ja.
Und wird es dann in deinen Daten vermerkt, dass deine Kontrolle stattgefunden hat? Also kannst du dann sehen, dass vor 3 Tagen du diese Freischaltung gemacht hast?
Das weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht. Das Einzige, was ich halt einfach in dem Moment halt auch mache, wenn ich kontrolliert werde, gehe ich natürlich auf Arbeitszeit und mache da, dass ich eine Inspektion habe. Aber sonst irgendwie, also eben auch wieder ein Vermerk im Status drin dann, was genau das ich mache. Aber das wird dann im Endeffekt, wenn ich dann eine positive Kontrolle gemacht habe, dann ist es dann auch wieder auf meinem Fahrerprofil vermerkt, dass es eine Kontrolle gegeben hat, aber dass die
ergebnislos ohne Probleme war.
Ja, richtig, ganz genau, ja.
Und gibt es bei euch auch so einen Kontrollzeitraum? Also bei uns war es lange Zeit so 1 plus 28 Tage, jetzt im Regelfall 1 plus 56, ja, dass das also, wenn eine Straßenkontrolle 14 stattfindet.
14 Tage.
Ist bei euch auf 14 Tage limitiert?
14 Tage, ja, ganz genau, ja.
Okay, und das hat sich auch schon, also war es schon immer so sozusagen, dass diese 14 Tage oder sind die jetzt auch irgendwie eingeführt worden, weil das auch noch ein Thema, über das ich nur ein paar Fragen hatte. Also wie hat sich das Recht verändert? Wann wurde das zuletzt mal angepasst? Ist dir da irgendwas in Erinnerung?
Also diesbezüglich weiß ich effektiv nicht, ob da, also immer, soviel ich weiß, war das immer 2 Wochen. Mhm. Logischerweise, wenn natürlich ein Fahrer länger unterwegs ist, hat er natürlich auch mehr Logbücher da. Aber grundsätzlich ist eigentlich, dass sie 2 Wochen kontrollieren dürfen. Mhm. Und ja, das... Ob es das noch früher war mit den alten Büchern oder jetzt das die elektronische Version, das sind eigentlich 2 Wochen. Und,
mhm. Und dieses, ja, bitte, Sascha.
Und die Unternehmen, fällt mir gerade ein, die Unternehmen, also hier muss ja ausgelesen werden, es muss archiviert werden und es müssen ja auch Fahrerunterweisungen durchgeführt werden. So will es zumindest der Gesetzgeber. In der Praxis sieht es ja anders aus. Mhm. Aber gibt es diese Unternehmerpflicht auch bei euch, dass der Unternehmer quasi, naja, auslesen wird er ja nicht, weil kriegt er die Daten ja wahrscheinlich auch online, werden ihm ja wahrscheinlich auch zur Verfügung gestellt. So, die Daten sind ja in irgendeiner Cloud wahrscheinlich auch gespeichert für einen entsprechenden Zeitraum. So, aber muss der Unternehmer reagieren, wenn er feststellt, dass es da irgendwie Verstöße gibt?
Ja. Also das ist eben, wie gesagt, sobald man einen...
Weil er wird ja bewertet, also habe ich es ja auch verstanden. Er wird ja irgendwie bewertet. Es gibt ja dieses Portal, was du irgendwann mal gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe. Und also er muss dann irgendwelche Schulungen durchführen, Unterweisungen durchführen.
Richtig, oder halt einfach auch schriftlich verwarnt werden oder und so weiter. Also das ist schon auch, also bei sobald ich einen Verstoß mache gegen das Arbeits- und Ruhezeitgesetz oder halt eben auch in unserem Fall halt auch mit der Geschwindigkeit noch zusammenhängend, dann kriegt unsere Firma so oder so eine Meldung. Also wenn ich jetzt abends um 10 Uhr noch irgendwie, keine Ahnung, 15 Minuten länger gefahren bin als das, was ich erlaubt bin, dann ist bei mir alles rot und die Firma hat ein E-Mail bekommen, dass ich über die gesetzliche Fahrzeit drüber gefahren bin. Und da muss natürlich die Firma dann schon in einem gewissen Sinn reagieren, wovon da es eben auch wieder gewisse Freiräume gibt. Das hatte ich zum Beispiel jetzt gerade kurz vor dem Urlaub hatte ich das auch, da haben mir 10 Minuten gefehlt, dass ich es zum Tagstopp hingeschafft habe. Da war bei mir dann auch alles rot und da habe ich dann einfach im Endeffekt einen Vermerk reingemacht, dass ich einen sogenannten Safe Haven, also einen sicheren Hafen, angesteuert habe, damit ich an einem sicheren Ort stehe und nicht irgendwo auf dem Pannenstreifen oder so. Und das ist gesetzlich erlaubt. Und das kann mir jetzt auch die Firma nicht sagen, dass ich das dann falsch gemacht habe. Wenn ich das natürlich jetzt, wie in meinem Fall, ich bin da relativ wirklich extrem, was das anbelangt, so etwas passiert mir vielleicht 3 oder 4 Mal im Jahr. Wenn du dann aber jeden Tag 10, 15 Minuten drüber fährst, dann ist es natürlich dann logischerweise ein Problem. Und dann wird dann auch der
Das ist eine Regelmäßigkeit.
Richtig, ganz genau. Und ich muss auch wirklich sagen.
Das haben wir ja bei uns auch. Bei uns ist es eben aufgrund einer unvorhersehbaren Situation, kann ich von den Zeiten abweichen, um eben einen geeigneten Parkplatz zu finden.
Richtig.
So, und das dokumentiere ich. So, und das hört sich ja ähnlich an, so wie bei euch.
Richtig. Und also,
wie ist denn eigentlich die Parkplatzsituation bei euch? Wahrscheinlich gar kein Problem, oder?
Massiv regional unterschiedlich. Mhm. Brutal. Also es ist wirklich, wenn man natürlich irgendwo in ein Ballungszentrum kommt, Chicago, Seattle oder irgendwo Kalifornien ist wirklich katastrophal, also das kann ich dazu sagen, mit der Parkplatzsituation. Aber halt auch an der Ostküste zum Teil, muss man schon schauen, dass man einen geeigneten Parkplatz findet, wird dann aber auch je nachdem sehr viel auf den Ein- und Ausfahrten am Straßenrand parkiert. Mhm. Wenn man wirklich nichts mehr anderes findet, musste ich auch schon. Und es ist
das sehr... Das hätte ich nicht erwartet.
Doch, es ist einfach, aber es ist sehr regional... wie soll ich sagen,
Sehr unterschiedlich halt. Also,
unterschiedlich.
Da leben wir ja auch hier. Es gibt ja bei uns auch noch Landstriche oder halt Autobahnabschnitte, wo es noch relativ okay ist. Wobei hier alles in einem kompakteren Maßstab darstellt.
Ich meine, wenn du von Singen nach Stuttgart fährst, hast du eigentlich grundsätzlich keine Probleme, wirklich einen Parkplatz zu finden. Aber wenn du das von Karlsruhe nach Basel machst, da ist es wieder eine andere Situation, weil es halt der Grenzübergang schon mehr frequentiert ist und alles. Und da ist ja auch.
Und habt ihr da auch so ein Autohofsystem oder halt so Tank und Rast, wie jetzt in Deutschland oder in Europa? Oder sind es dann auch zum Teil mehr private Flächen, wo dann geparkt wird?
Also,
wie kann man das beschreiben?
Grundsätzlich sind es einfach die Anbieter von Tagstops, wie jetzt zum Beispiel hier in Europa oder in Deutschland mit, keine Ahnung, Shell und Tankpool und keine Ahnung was alles, was da alles noch gibt oder Aral oder so. Da sind jetzt halt einfach, bei uns sind jetzt Flying J oder Pilot oder TA oder Petro, die halt einfach diese großen Players halt, die bieten halt dann Tagstops an mit Parkplatz aber dann ist es dann auch wieder unterschiedlich, je nachdem, wo die Parkplätze oder wo die Tagstops dann sind, hat es nur eine sehr, sehr kleine Anzahl an freien Parkplätzen und für die anderen muss man zahlen. Und da hat jetzt wieder zum Beispiel Flying J hat wieder ein ein geiles System. Da habe ich auf meiner App von Flying J kann ich zum Beispiel, wenn ich weiß, heute Abend bin ich auf dem und dem Truckshop, da hat es eine gute Anzahl an reservierten Parkplätzen. Da kann ich über das App einen Parkplatz reservieren, zahle aber auch für den. Ich zahle das aber dann meistens mit den Punkten, die ich kriege fürs Tanken. Ich finde es wirklich noch ein geiles System. Du weißt dann, du fährst dorthin und du hast einen Parkplatz. Und
naja, das macht den Tag deutlich entspannter, auch wie wenn man gar nicht weiß, wo man am Ende des Tages dann loskommt und in welcher Pampa man sich dann irgendwo oder gefährlich man sich irgendwo an den Straßenrand stellen muss.
Ja, definitiv. Also es ist schon eine Erleichterung, sage ich jetzt mal, ja.
Das heißt aber einfach als Gesamtresümee, Parkplatzmangel spielt auf jeden Fall auch eine gewichtige Rolle, je nachdem, in welcher Region wir sind, aber ist dann schon auch was jeden Tag einen umtreibt.
Sehr, ja, das ist absolut so, ja.
Ich wollte noch mal kurz zu den Kontrollen zurück, weil was mich auch noch interessiert hätte, wenn du jetzt tatsächlich mal über die Stränge schlägst und einen Verstoß realisiert hast, gerade im Lenkzeitbereich zum Beispiel, und wenn der jetzt bei einer Kontrolle festgestellt wird, ist bei uns das System ja so in Deutschland, dass immer Fahrer und Unternehmer mit einem Bußgeld, also von der Rechtsgrundlage her, konfrontiert werden können bzw. müssen. Ist es in USA, Kanada auch so, dass man auch das Unternehmen dann belangt als Aufsichtsfunktion sozusagen über den Fahrer?
Ja, definitiv. Okay. Also da können zum Teil, also eben da reden wir dann wirklich von regelmäßigen massiven Überschreitungen und alles drumherum und da gibt es also zum Teil sehr, sehr heftige Bußen, also die gehen in die Zehntausende, also das ist da wird auch nicht dran rum gespielt, da ist dann auch ziemlich knallhart und
wie ist es so mit der Verhältnismäßigkeit? Also wenn wir jetzt mal sagen, ich fahre über eine rote Ampel, das kostet in Deutschland, ich habe keinen Erfahrungswert, aber ich sage jetzt mal vielleicht irgendwas zwischen 250 und 300 Euro, 350, gibt noch einen Punkt. Demgegenüber, wenn ich jetzt eine Stunde zu lang fahre, ja, machen manche nur ein Verwarnungsgeld, 35 Euro, manche gehen vielleicht Richtung 80, 100 Euro. Also rote Ampel ist schon noch mal schlimmer als eine Stunde länger lenken, um es mal so abzukürzen. Wie ist da dein Gefühl in USA, Kanada? Wie werden da so Lenk- und Ruhezeitenstrafen gegenüber so straßenverkehrsrechtlichen Vergehen einsortiert, finanziell auch?
Also ich denke dort, also ich persönlich bin noch nie in die Situation gekommen, dass das irgendwie ein Thema war für mich. Es ist relativ schwierig zu sagen, wenn man es wirklich noch nie wirklich komplett damit konfrontiert wurde. Und wie wir ja schon mal bei der ersten Sendung auch darüber geredet haben, also bei uns wird das ja auch von der Fahrschule nicht, die Arbeits- und Ruhezeitverordnung ist ja da eigentlich nicht wirklich ein Thema. Das ist ja selbstlernend, oder?
Ja.
Und also von dem her, ich könnte es dir wirklich nicht genau sagen, wie extrem das die da mit umgehen, aber ich muss halt schon auch sagen, im Großen und Ganzen werden die Gesetze halt schon gut eingehalten, weil da hat doch auch jeder seinen Respekt davor. Ich meine, wir wissen alle, gerade in Amerika, du willst mit dem Gesetz, willst du eigentlich grundsätzlich nicht in Berührung kommen und die sind da zum Teil auch sehr rigoros. Aber natürlich, so wie man in den Wald reinruft, so kommt es halt auch zurück. Ich wurde auch schon kontrolliert und hatte ein Vergehen drauf mit der Fahrzeit und das hat er angeschaut und dann kann es sein, dass er schnell fragt, du, was war da? Aber grundsätzlich hatte er schon einen Vermerk drin, wo ich ja gemacht habe, eben im Safe Haven oder eben extreme ja. Wetterkonditionen. Da gibt es übrigens auch, also bei uns, man kann extreme Wettersituationen oder eben wenn in einer Vollsperrung ist oder sonstige, da kann man auch, da kann man bis zu 2 Stunden drüber fahren, aber das ist dann eben, das wendet man vielleicht, keine Ahnung.
In seltenen Fällen.
In seltenen Fällen an. Ich musste das noch gar nie anwenden. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. In den über 6 Jahren, wo ich jetzt das Vollzeit mache, ich musste das nicht einmal anwenden. Mhm. Und wenn es dann halt so ist, dass ich irgendwie aufgehalten werde, sei es wettertechnisch bedingt oder halt vom Verkehr her oder weiß ich was, dann macht man halt einfach früher Feierabend. Das ist dann halt einfach so. Also ja, aber was da wirklich für Bußgelder im Endeffekt ausgesprochen werden, habe ich keine Ahnung. Ich denke, das ist im Endeffekt auch im Ermessen des Gesetzgebers, dem Kontrolleur. Also ja,
wenn ich denke auch, die Häufigkeit wird ja auch eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt sehe, du hast einmal deine Lenkzeit überzogen, ja mein Gott.
Ja.
Dann ist das kein großes Problem. Da reißt ja keiner den Kopf ab. Wenn du das natürlich jetzt jeden Tag machst, dann ist das natürlich wieder was anderes. Das ist ja hier nichts anderes.
Ganz genau, ganz genau. Also die Erfahrung hatte ich ja auch gemacht, wo ich hier in Europa unterwegs war, wo ich auch schon darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich anstatt 4,5 Stunden Fahrzeit 4 Stunden und 40 hatte oder 36 oder so irgendetwas, dass ich da drüber gefahren bin und sage, ja, aber nachher bin ich hingesessen in einem Restaurant und habe etwas gegessen. Ja, das passt, das ist eigentlich relevant, ja, das passt. Eben, es ist immer situationsbedingt, oder? Und halt eben auch von dem jeweiligen Kontrolleur, wie er das Ganze anschaut, wie er das Ganze denkt, aber halt natürlich auch, wie ich mich ihm gegenüber verhalte. Das ist halt auch etwas, wo sehr relevant ist.
Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt, ich meine, USA mit den Einzelstaaten und Kanada mit den Provinzen etc., kann ich mir auch gut vorstellen, dass es natürlich von Verwaltungsbezirk zu Verwaltungsbezirk dann auch abweicht, wie man das ahndet, weil das wäre jetzt mein Eindruck, dass es eben nicht einheitlich über den ganzen Staat geregelt ist, sondern eben auch etwas kleinteiliger.
Ja,
dieses sehr. Straßenverkehrsthema.
Ja, sehr.
Aber was da auch noch ein Punkt für mich ist, der mich interessiert, bei uns gibt es ja, wenn ich jetzt gegen Lenk- und Ruhezeiten verstoße, kostet es ja immer nur Geld. Habe ich jetzt was bei Ladungssicherung oder bei Gefahrgut, also wenn gewissermaßen eine Gefahr für den Straßenverkehr besteht, haben wir ja ein Punktesystem auf die Fahrerlaubnis. Also dass dann auch ich Punkte kriege bei uns in Flensburg, beim Kraftfahrtbundesamt. Gibt es in den USA ein ähnliches System? Weil, was man ja immer hört, ich meine, oder Kanada genauso, Führerschein ist ja mehr Lebensvoraussetzung und Daseinsvorsorge. Jeder muss ja mit dem Auto fahren, weil die Distanzen groß sind und man keinen öffentlichen Verkehr hat. Also gibt es überhaupt so ein System, dass man seinen Führerschein auch mal einbüßen kann durch Vergehen? Ist dir da was bekannt?
Absolut.
Das
ja,
geht
absolut,
so.
Ja. Okay. Ja, ja. Und man kann jetzt auch zum Beispiel man hat eben eine ziemlich massive Überschreitung von der Fahrzeit, kann man auch mal, sagen wir, für eine gewisse Zeit stillgelegt werden, sagen wir 36 oder 72 Stunden oder so irgendetwas, kann man stillgelegt werden. Das ist,
okay.
Das gibt es also durchaus auch, wo, und dann ist aber, wenn es dann in dem Ausmaß dann eigentlich ist, dann wird aber auch die Firma involviert. Und aber, wie ich ja vorher auch schon erwähnt habe, das sind natürlich dann auch Sachen, die sind auf meinem Drivers Abstract dann wieder vermerkt. Mhm. Was mir natürlich dann für einen, falls ich die Firma wechseln möchte,
ein Nachteil.
Ein Problem beim Einstellungsgespräch dann wahrscheinlich.
Wo man wieder einen Nachteil daraus hat, wenn man dann zu viele Verstöße drauf hat, dass dann halt eben eine Versicherung sagen kann, du, der hat aber ziemlich viel Dreck am Stecken, das ist, glaube ich, besser, wenn ihr dem nicht anstellt. Also es ist so.
Ja. Und wäre es auch denkbar, hier könnte man rechtlich gesehen, könnte man einem Unternehmen seine Lizenz entziehen?
Ja.
Wäre das bei euch auch denkbar?
Absolut, ja. Und das passiert also auch. Wir hatten auch zum Beispiel in British Columbia war eine Firma ansässig, die haben innerhalb kürzester Zeit, sind die, glaube ich, gegen vier oder fünf Brücken gefahren und haben da zum Teil ziemlich heftigen Schaden angerichtet, weil halt einfach sehr ungeschultes Personal Ladungen transportiert hat, die Überhöhe hatten und alles drumherum. Und da wurden nicht die Bewilligungen beachtet oder die Bewilligungen nicht eingeholt. Und da hat irgendwann die Provinz von British Columbia hat gesagt, so, und jetzt machen wir euren Laden dicht. Mhm. Hat dann halt einfach, dann haben sie halt einfach die Provinz gewechselt und haben dann dort wieder angefangen. Und das ist natürlich dann wieder eben, ja.
Ja, guck, hier würden sie den Verkehrsleiter austauschen, dann wäre es auch wieder in Ordnung, beide.
Ja.
Naja.
Dann wird noch umfirmiert.
Wie sieht es denn zeitlich überhaupt aus?
Ja, also aus meiner Sicht machen wir jetzt hier mal einen Cut an der Stelle und sprechen dann mit dem Stefan in einer weiteren 2.1-Folge sozusagen.
Ich bin gespannt, ob wir zusammen in Rente gehen werden.
Ja, das lässt sich auch reinrichten. Also
jetzt gemeinsam hier im Podcast, weil das Thema so groß und so interessant ist und so spannend ist.
Ja. Also unser Skript hilft uns nur teilweise, weil wir uns die ganze Zeit in Dinge festbeißen, aber genauso soll es ja auch sein.
Genau.
Also insoweit könnt ihr euch alle schon mal freuen, dass wir diese Folge fortsetzen werden. Und dann wird man natürlich auch, weil das ist natürlich was mich auch noch brennt interessiert, mal noch tiefer in die Zeiten einsteigen. Weil die haben wir jetzt ja eingangs mehr so angerissen mit hier 11 und da 13 und da so und so. Aber da wird man das Ganze schon noch mal aufdröseln, um dann mal rauszufinden, wie ist jetzt eigentlich die Gesamtbelastung, wenn wir es mal negativ formulieren wollen, beziehungsweise das Kontingent an Lenktätigkeiten auf einen gewissen Bezugszeitraum insgesamt da in USA und Kanada zu sehen im Vergleich zu dem, was wir in der EU machen. Das interessiert mich auch noch, brennt und euch hoffentlich auch.
Ja, wichtig ist, dass Stefan mitmacht.
Ja.
Ja, natürlich.
Das ist nur Incentives.
Das ist schön, dass wir das alles wollen und noch 1 Million Fragen haben.
Ja. Ja, wollen sind wir gut. Ja. Das auf jeden Fall.
Und ich bin ja auch der Meinung, wir müssen noch einen Betriebsausflug machen. Wir müssen das alles in der Praxis eines Tages mal noch wirklich, dass wir es auch belegen können, dass das wirklich so ist.
Ja.
Ja,
ist spannend, echt.
12.3.
Also, aber es ist aber auch, also das Thema ist ja schon spannend und aber auch mit Stefan zu sprechen, macht mir einen Heidenspaß. Ja. Also das ist wirklich toll. Ich freue mich auch sehr, dass das so geklappt hat, dass es wieder so ein blöder Zufall war, dass man so zusammenkommt. Also ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Vor Jahren ging es mal um Christoph Maria Herbst, da wollte ich den mal hier, auf einmal stand der hier, ne? Sowas mache ich gerne, ist geil.
Aha.
Ja.
Also so blöd finde ich jetzt den Zufall auch nicht und ich meine, es macht ja Spaß auch mit euch ein bisschen über solche Themen zu diskutieren und ich weiß ja, es ist interessant für die europäischen Lkw-Fahrer halt auch mal die ganzen Gesetzlage zu sehen oder zu hören, wo halt in Amerika oder in Kanada.
Man sieht es aber doch auch an deiner Seite bei Facebook. Wenn du da was postest, was da passiert, also wie viele Reaktionen da sind und in welcher kurzen Zeit, also das ist ja, also das ist das Thema, was wir hier haben oder das, was du im Grunde ja bringst, ist ja schon sehr, sehr interessant.
Ja.
Das kommt bei den Leuten, oder das werden ja nicht alles Leute sein, die dich persönlich kennen, aus deiner Familie und so weiter und so fort, sondern das sind ja Leute, die einfach sagen, ey, das ist spannend, das ist einfach mega interessant.
Es ist interessant, das weiß ich auch und das ist mir auch bewusst. Und aber darum habe ich auch
kein Problem damit, es auch weiterzugeben, das, was ich erlebe oder das, was ich weiß, dass man das weitergeben kann, weil halt das Wissen, also die Gierde nach dem Wissen ist da und ich begreife das auch ich finde das schön, wenn man sich auch über solche Sachen austauschen kann und diskutieren kann. Ich finde das mega. Eigentlich sehr lässig und darum mache ich auch gerne mit euch mit und auch nach der ersten Sendung schon, da können wir durchaus die eine oder andere Sendung noch anhängen. Also daher macht Spaß und ja.
Ja, und auch das virtuelle Reisen in einem Podcast in andere Regionen dieser Welt bildet einen weiter und man bekommt neue Eindrücke und man sieht, dort läuft es genauso blöd wie bei uns oder das ist dort anders und besser und schlechter und keine Ahnung was, aber da freue ich mich einfach, dass wir da auch tief in die Details noch einsteigen werden. Und
ich hätte ja gehofft, dass wir uns auf der diesjährigen IAA-Nutzfahrzeuge in Hannover sehen. Schade, dass es nicht klappt, aber irgendwann, denke ich, kommt der Punkt auf irgendeinem Truckerfest.
Sag niemals nie. Irgendwann, so. Irgendwie kriegen wir das mal hin. Also
da bin ich
überzeugt davon.
Ja.
Wunderbar, okay. Also, dann schreibt uns weiter an kontakt@tarocast.de, wenn ihr konkrete Themen habt, auch für die nächste Aufnahme mit dem Stefan, dann, dass wir die da unterbekommen. Und generell, wenn ihr irgendwelche Fragen und Themen habt, ist das immer der beste Kanal, um uns zu erreichen. Und ja, was soll ich jetzt noch groß erzählen? Wir freuen uns auf die Fortsetzung.
Ja.
Und vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind. Und
seht euch Stefan seine Facebook-Seite an. Ja. Viele geile Bilder. Und ich würde sagen, wir hören uns.
Absolut.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Alles
klar. Bis danke bald. Für die Zeit und bis bald. Danke.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao. Tschüss.
Das war der Tarocast. Die heutige Folge wurde unterstützt von Jorla, ihrem Komplettanbieter für Logistik- und Telematiklösungen. Jorla, Changes for a Better Future. Jetzt informieren unter jorla.de.